Wir werden eh mal Letzter.
Ganz Europa hasst uns.
Ist doch eh alles vorher geschoben. Es stand der Sieger eh schon wieder vorher fest.
Deutschland gibt immer nur das Geld und wird dann Bottom Five.
Die schieben sich alle nur die Punkte zu und uns niemand.
Obwohl, das stimmt wirklich ein bisschen. Ah, oh, was für ein schöner Anfang von unserem Podcast, Johannes. Ach, ich hab's vermisst. Jetzt sitzen wir uns endlich wieder gegenüber.
Ja, ich bin deutlich erholt. War auch lang genug. Es war eine, auf Deutsch gesagt, Entschuldigung für den Wortlaut, es war eine scheiß ESC-Woche am Ende für mich.
Oh ja, man hörte davon. Lass uns da gleich in Ruhe drüber reden. Denn jetzt gibt's gleich die große Reflexion des Eurovision Song Contest 2026. Das wird crazy.
Our 12 points go to.
Ich gebe meinen Titel an Ann-Sophie.
Euromission.
We are unstoppable.
Dein ESC-Podcast.
I'm sorry. 0 points.
Yeah, fire.
So, wie lange haben wir uns jetzt nicht gesehen, Johannes? Kann man das noch sagen? Bevor ich nach Wien geflogen bin.
Genau. Den letzten Tag, als wir aufgenommen haben, war Freitag und bis Samstag los.
Ja, also haben wir uns jetzt über 2 Wochen nicht gesehen.
Mhm.
Und in einer akuten ESC-Phase ist das natürlich dramatisch. Natürlich haben wir gepodcastet, was das Zeug hält in der ESC-Woche. Aber dann kam deine Scheißsituation in den Weg. Geht's dir denn jetzt wieder besser?
Doch, und mir geht's deutlich besser. Wir haben ja noch an dem Samstag noch in Distanz gepodcast zusammen. Das war so die beste Phase, die ich hatte, seit Freitag Nachmittag. Dann bis weit in die Woche hinein, muss ich sagen, ging es mir körperlich sehr schlecht. Habe ich auch so noch nicht gehabt, dass es so lange ging. Jetzt bin ich halbwegs wieder hergestellt, aber das war auch lang genug. Sagen wir es mal so zusammengefasst, ich konnte mir nicht aussuchen, welcher mein Klo-Song während des ESCs gewesen ist.
Jeder Song war ein Klo-Song, scheinbar.
Jeder war ein potenzieller Klo-Song.
Auch die Guten.
Auch die Guten.
Ja, das heißt, du hast den ESC, hast du irgendwie bewusst miterlebt, wie Dara für Bulgarien den ESC gewonnen hat, oder musstest du alles nachholen?
Nee, ich habe mir 1-2 Auftritte nachher angeguckt noch, und das meiste habe ich aber so mitbekommen, oder teilweise wirklich dann Phasen, die ich länger irgendwo verbracht habe mit anderen Endgeräten, die ich dann aufgestellt habe. Es kam für nicht zu schwache Nerven. Es kam Gott sei Dank nicht mehr oben raus, aber es war es schon schlimm genug. War natürlich ein ganz doofer Zeitpunkt, dass es mich da erwischt hat. Aber der ESC kommt jedes Jahr wieder. Es gibt Schlimmeres im Leben.
Schön auf jeden Fall, dass du wieder gesund bist. Das haben ganz viele Leute auch auf Instagram geschrieben und sich Sorgen gemacht, weil wir jetzt so lange deswegen Podcast-Pause machen mussten. Und toll, dass du diese intimen Details mit uns teilst. Wir sind eine süße kleine ESC-Community, und da darf man auch mal über Durchfall reden.
Vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Genesungswünsche.
Ja, und jetzt bist du wieder fit. Das heißt, jetzt können wir endlich die große Rückschau auf den Eurovision Song Contest machen. Da warten bestimmt schon viele Menschen drauf, und am allerintensivsten habe ich da drauf gewartet, weil wir uns jetzt endlich hier wieder face-to-face sehen. Das war tatsächlich auch in Wien ein bisschen anstrengend, da Slots zu finden, wo man online podcasten kann. Das war in Ordnung in dem Moment, aber ich mag es natürlich viel lieber, wenn wir uns hier einen Kaffee trinken und gegenüber sitzen und face-to-face über den ESC sprechen.
Ist was anderes als auf Distanz, das muss ich auch sagen. Also gerade was so stimmungstechnisch angeht und was einen so dieses Gefühl der ESC-Woche, das ist nicht das Gleiche. Also wenn man sich in so einer Distanz mit der Technik, ich finde, das hat alles ganz in Ordnung geklappt, aber trotzdem ist es nicht dasselbe.
Nee, das stimmt. Das bedeutet, du überlegst wahrscheinlich ernsthaft, nächstes Jahr mit mir nach Bulgarien zu fliegen. Das finde ich toll.
Mal sehen.
Alternativ wissen wir ja, wie es jetzt auch auf Distanz geht. Okay.
Ja.
Wir haben uns jetzt überlegt, also erstmal herzlich willkommen an alle, die jetzt wieder zuhören. Schön, dass das jetzt stattfindet. Wir wollen heute den Eurovision Song Contest einmal Revue passieren lassen. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ihr uns geschrieben habt. Ihr habt uns Sprachnachrichten geschickt und so weiter. Da machen wir eine extra Folge zu in den nächsten Tagen. Denn wir wollen uns heute einmal auf die Platzierung und auf die Auftritte konzentrieren. Mhm. Also uns einmal richtig komplett das Ergebnis angucken des Eurovision Song Contest, wie wir das in den letzten Jahren auch immer machen. Weil ich finde, das ist so das Spannendste und das hat mir in den letzten Tagen, glaube ich, am meisten gefehlt.
Ja, irgendwie schon. Diese Analyse war jetzt schon sehr lang vor uns hergeschoben, dadurch, dass es mir nicht gut ging. Ich freue mich, dass wir die jetzt durchgehen können. Und wir haben uns überlegt, wir gehen zuallererst die Ergebnisse der Semifinals mal durch. Was hat uns überrascht oder was ist besonders auffällig gewesen? Wer hätte sich vielleicht qualifiziert, hätte es das ein oder andere Voting nicht gegeben? Und dann werden wir ins Finale springen und über jedes Land einmal kurz sprechen. Über eins natürlich kürzer als über das andere und gehen aus der Platzierung von unten bis nach oben durch.
Genau, und am Ende dieser Folge sind wir dann bei Platz 1 bei Bangaranga angelangt und haben dann alles einmal durchgequatscht. Das heißt, heute geht es nur um Platzierung, nicht um wichtige Dinge, die wir auch noch besprechen müssen. Moderation, Showablauf, der ORF und so weiter und so fort. Da müssen wir uns nochmal extra für Zeit nehmen. Was wir aber heute machen ist, wir müssen unsere ESC-Wetten auflösen. Mhm. Wir haben 12 ESC-Wetten vor dem ESC gewettet mit interessanten Wetteinsätzen. Und immer wenn so ein Thema aufploppt, lösen wir die entsprechende Wette auf und werden dann heute auch herausfinden, wer von uns eine Eurovision-Bestrafung machen muss. Da freue ich mich. Ich bin richtig guter Dinge, denn ich bin hochmotiviert, dieses Jahr diese Wetten zu gewinnen. Ich war bis jetzt 4 Jahre in Folge der Verlierer.
Ja, wir gucken
also quasi mal. Montenegro des Podcasts.
Ja.
Apropos, sollen wir da mal einfach mit einsteigen? Sollen wir mal ins erste Semifinale springen und gucken, was da votingtechnisch passiert ist?
Ja, lass uns gerne mal schauen. Und dort finde ich sehr interessant. Ich muss sagen, irgendwie auch verdient. Letzter im Semifinale ist Georgien geworden. Und das überrascht mich gar nicht mal so, weil der Auftritt, so toll ich den Song finde, so toll ich die Gruppe finde, es war sehr schwach und auch irgendwie verdient letzter im Semi, oder?
Ja, tatsächlich. Ich fand so im Vorhinein, als der Song bekannt wurde, hat man ja noch gedacht, das hat bestimmt Potenzial, wenn es gut inszeniert wird. Und seit der ersten Probe war eigentlich auch völlig klar, bewirbt sich auf den letzten Platz. Ja. Hat mich auch nicht überrascht.
Nee, das stimmt. Was mich zum Beispiel dafür überrascht hat, wenn wir nur aufs Televoting gucken. Und das ist ja seit diesem Jahr erst wieder gewesen, dass die Jurys wieder im Boot sitzen. Schweden hätte das Semifinale nicht überstanden. Schweden hätte 17 Punkte im Semifinale vom Televoting gehalten und hätte zum ersten Mal seit Anna Bergendahl das Finale verpasst.
Das ist heftig, dass dieses Lied so absolut gar nicht beim Publikum angekommen ist, oder?
Ja, also wirklich eine extreme Abstrafung. Muss allerdings auch sagen, ich fand das Staging war deutlich, deutlich schlechter. Felicias Auftritt an sich wirkte deutlich unrunder als noch bei Melodiefestivalen. Dort wirkte es viel, viel mehr in einem Guss. Das wirkte es hier überhaupt nicht. Da hat ganz viel nicht gestimmt. Plus, ich glaube, in den letzten Jahren, diese Art von Musik kommt beim ESC nicht gut an.
Und wenn man dann vielleicht mit einrechnet, dass da schon der Schweden-Bonus mit drin ist in diesen 17 Punkten, dann ist es wirklich ein verrücktes Ergebnis. Was ich toll fand, wäre es nach Publikumsvoting gegangen, wäre mein Guilty Pleasure, Vanilla Ninja mit Too Epic to be True, ins Finale gekommen. Die sind ja nur ganz knapp auch dran vorbei, 11. Platz.
Das stimmt, also da ganz, ganz knapp verpasst, wären dann ins Finale gekommen. Ebenso wie Tamara Zivkovic für Montenegro, die hätte es auch übers Televoting geschafft. Hätte mich für Montenegro gefreut. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, Schweden hätte ich im Finale auch sehr vermisst. Deswegen schon gut so. Und Bernhard, was man sagen muss, zusammen hätten es Portugal und San Marino von der Punktzahl ins Finale geschafft. Dadurch habe ich den Teil der Wette gewonnen.
Aha. Okay, also 1-0 für dich.
Ich gehe 2-0 in Führung, weil Estland hat sich nicht fürs Finale qualifiziert. Das hatten wir ja im Vorfeld gewettet.
Oh, okay, das ist ja jetzt schon mal beschissen für mich. 2-0 für Johannes im ersten Semifinale. Schön.
Interessant auch, Israel, finde ich gar nicht so überraschend tatsächlich, hat das Semi gewonnen. Das war gar nicht mehr so die große Überraschung nach den Ergebnissen jetzt am Finaltag. Umso überraschender, beziehungsweise umso berechnender ist dann die Startnummer 3 gewesen. Da wollte man scheinbar nicht unbedingt, dass Israel den Contest gewinnt. Hätte man vielleicht den Jurys auch vorher nochmal mitteilen müssen. Da hat irgendwas nicht so funktioniert, dass es bis zum letzten Moment spannend war. weil allein aus politischer Lage, egal wie man den Song fand, egal wie man zu der ganzen Thematik steht, ich glaube, dem Contest hätte es an sich nicht gut gestanden, nächstes Jahr in Israel zu sein. Wer weiß, wie viele Teilnehmer dann dabei gewesen wären. Wie gesagt, nichts gegen Norbitan oder Israel an sich, sondern einfach nur um die Zukunft des Contests war es gut, dass sie nicht gewonnen haben. Was für mich allerdings eine Riesenüberraschung war, war Rang 7 im Semi von Griechenland.
Ja, es war sowieso schon, hätte man da die Ergebnisse schon gekannt, ein reines Favoritensterben. Griechenland hat mich überrascht, aber auch Finnland nur auf der 3. Mhm. Sehr, sehr interessantes Ergebnis insgesamt. Aber das sieht man ja, hat man ja dann auch im Finale, sprechen wir ja gleich nochmal drüber, ja auch gesehen, dass da irgendwie kein Stein auf dem anderen geblieben ist und dass die Wettquoten uns ja wirklich sehr in die Irre geführt haben. War das denn im zweiten Semifinale auch so?
Ja, wo man hätte drauf wetten können, wer letzter im Semi wird, ist Aserbaidschan. Die haben aber 2 Punkte bekommen. Ihr durftet abstimmen, wer von uns die Doppel-Null bei Aserbaidschan mit Semi wettet. Da habt ihr gesagt, ich muss das wetten. Deswegen hat Bernhard die Wette gewonnen. Aserbaidschan hat 2 Punkte bekommen und war aber damit abgeschlagen. Letzter im Semi. Auch irgendwo verdient, wie ich finde. Auch wenn es mir für Jiva sehr leid tut. Hat keinem wehgetan, der Song, aber es war nicht so überzeugend. Interessant ist, dass die Schweiz sich auch durchs reine Televoting qualifiziert hätte.
Hätte man nicht gedacht, oder?
Nein. Also da hätte ich absolut gegen gewettet. Ich dachte, das kriegt, wenn überhaupt, Jurypunkte und Abstrafung des Televoting. Habe ich mich sehr getäuscht. Die hätten es geschafft. Dafür wäre zum Beispiel der großartige Song aus Tschechien ausgeschieden.
Okay, ich kann mich irgendwie gar nicht entscheiden, ob ich die Jurys in diesem Jahr gut oder schlecht finde im Semifinale. Was ich auf jeden Fall noch sagen muss ist, um nochmal auf die Wetten zu kommen, Luxemburg hat sich nicht qualifiziert und in Kombination mit der Aserbaidschan-Wette ist es jetzt wieder Gleichstand 2-2.
Ja, klarer Indiz aber auch hier, Bulgarien und Rumänien, und ich denke, dass da was durchgesickert ist, wie die Ergebnisse gewesen sind, weil beide stiegen nach dem Semi extrem bei den Buchmachern, dass sie sowohl Semi gewonnen haben, als auch den zweiten Platz belegt haben in Form von Rumänien dann. Ich glaube, da wird was durchgesickert sein, die Frage ist, wie viel, aber scheinbar gab es da eine undichte Stelle, würde ich denken. Es lag, glaube ich, nicht nur an den Auftritten.
Und ich liebe ja sowas, wenn man dann nachher sieht, die großen Favoriten auch hier, das waren Australien und Dänemark, sind auf der 3 und auf der 5 gelandet und andere Songs haben sich nach vorne geschoben. Das ist für mich Eurovision Song Contest und das zeigen die Ergebnisse der Semis auch nochmal. Man muss mit dem Unmöglichen rechnen und das haben die Neuzugänge, sind es ja einfach Bulgarien, Rumänien und in Semifinale 1 Moldau hat ja auch sehr gut abgeschnitten. Die haben wirklich nochmal den ganzen Haufen durchgemischt. Gut, dass die zurückgekommen sind.
Das stimmt, war eine absolute Bereicherung. Was man aber auch sagen muss, kann ich hier auch an ORF stelle, da sprechen wir intensiver bestimmt nochmal drüber, Dänemark auf der 5, aber links liegen gar nicht so viele Punkte zwischen Dänemark und Rang 2 Rumänien im Semi, finde ich. Da muss man weiterhin kritisieren, wieso setzt man einen der Favoriten des Jahrgangs, und Dänemark hat am Ende ja auch eine ganz ordentliche Platzierung geholt, dann sozusagen auf die 1 im Semi, kann ich bis heute nicht nachvollziehen, wieso man das gemacht hat. Starkes Eingreifen des ORF in die Platzierung und auch wenn man die Endplatzierung von Dänemark sieht, absoluter Fehler. ORF, ich glaube, da war jemand nicht so ganz so clever.
Ja, du bist ja immer noch sauer, die Startreihenfolge, aber ich glaube, das hat viele gewundert. Das war, glaube ich, teilweise auch einfach gewürfelt oder man wusste nicht genau, wie man es setzen sollte.
Ja, entweder jemand, der sehr parteiisch oder sehr unfähig war am Werk, so muss man es tatsächlich sagen. Also so, es ist sehr hart, es tut mir auch leid, ich möchte da niemanden beleidigen oder sonst was, aber ich finde, da hat jemand die Startreihenfolge so ausgewählt. Wer weiß, es gibt natürlich auch noch andere Parameter, vielleicht mit Bühnenaufbau etc., dass man gesagt hat, manche Bühnenelemente, da so tief bin ich da nicht drin. Kann natürlich sein, dass das für einen dann viel mehr Sinn ergibt, wenn man das dann nochmal hört, dass Bühne A sehr aufwendig ist abzubauen, dann braucht man jemanden, der schnell auf- oder abzubauen ist auf Bühne B danach oder davor. Also dementsprechend, so weit will ich das gar nicht bewerten, aber trotzdem muss man sagen, rein von dem, was man als Außenstehender weiß, war es eine sehr schlecht gesetzte Reihenfolge.
Aber um auf Dänemark zurückzukommen, mein Lieblingssong war es ja jetzt nicht im Gegensatz zu dir, von daher hat mich das jetzt ehrlich gesagt wenig gejuckt.
Ja.
Da ist man ja manchmal auch einfach ESC-Fan und sehr enttäuscht.
Ja,
andererseits muss man sagen, hast du den Song ja wahrscheinlich noch miterleben dürfen. Mhm. Und danach ging es erst los bei dir mit dem mit der großen Krankheit. Von daher war es vielleicht für dich auch ganz gut.
Nee, für mich war es eigentlich durchgehend. Okay. Also ich habe die meisten Songs, wie gesagt, gesehen, aber das Steuern, wann was war, konnte man nicht so sehr.
Okay.
Malta hätte es tatsächlich im Televoting geschafft, Bernhard.
Wie kann das denn?
Ja, auf Z10.
Das ist aber auch so ein Ding, so mein persönliches Ding. Also das ist, ich muss sagen, ich habe im Laufe der ESC-Woche das Lied lieben gelernt.
Ja.
Das war doch schon sehr schön. Aus verschiedenen Gründen gefällt mir der Song jetzt doch ganz gut. Aber ich habe es ihm wirklich nicht zugetraut.
Nee, und ich fand tatsächlich auch, sein Auftritt war nicht so überzeugend, wie ich es vielleicht erwartet hätte. Also es war schön, es gehörte zum Jahrgang dazu. Ich habe mich auch gefreut, dass es im Finale war. Aber so überzeugend war es am Ende nicht.
Ja, und wie es im Finale war, da lass uns doch jetzt mal drauf springen. Dann lass uns doch mal die 25 Lieder von unten nach oben betrachten und gucken, wie sie sich platziert haben. Denn das ist ja eigentlich das Interessante und das ist ja auch etwas, das kannst du am ESC-Abend ja gar nicht alles wahrnehmen. Also ich glaube, es war wie in jedem Jahr, das Jury-Voting kam und irgendwann, es war ein Schocker nach dem nächsten. Wo ist denn dieses Land jetzt gerade? Warum ist es auf der rechten Hälfte und nicht auf der linken Hälfte? Einzige Konstante war ja Sarah Engels. Da war ja, wie erwartet, die hat sich sehr weit unten platziert, schon von Anfang an. Das war so der rote Faden, der sich durchgezogen hat.
Genau, so wie UK, die bieten uns natürlich auch einen roten Faden. Die haben sich mal wieder den letzten Platz eingeheimst. Look Mom, New Computer, 1, 2, 3. Und da kommen wir auch zu unserer Wette direkt. Du hast gesagt, das wären nicht mehr als 1, 2, 3 Punkte. Die sind es auch Ende nur geworden, es war einer. Damit gehst du in Führung 3-2 in den Wetten. War es für dich eine Überraschung? Für mich tatsächlich nicht. Das war ein Auftritt, der wird in der Halle viel Spaß gemacht haben und das war's.
Ich habe ihn ja in der Halle auch gesehen, in den Proben, und der hat viel Spaß gemacht. Mich hat überrascht, dass es überhaupt einen Punkt gab, muss ich wirklich sagen. Ich hätte wirklich mit der Doppel-Null gerechnet. Ich finde, UK hält in den letzten Jahren wirklich konsequent an diesem Plan fest, auch gar nicht erfolgreich sein zu wollen.
Ja.
Ich glaube, das ist letzter Platz mit Ansage gewesen. Vielleicht hat irgendjemand in der Delegation auch einfach Spaß daran, den letzten Platz, es auf den letzten Platz abzusehen, weil das war auch die Inszenierung, das muss man wirklich sagen, das war lustig, aber das war in keiner Art und Weise, hat sich das in irgendwie beworben auf Punkte.
Nee, es war eine schöne Bereicherung für die Show, aber das war's dann auch. Komische Szene gab es irgendwo, dass er alleine irgendwie zeitweise in irgendeiner Show, ich weiß nicht in welcher, im Greenroom gesessen hat und dann mit auf die dänische Couch genommen worden ist von einer Delegation aus Dänemark. Auch irgendwie eine ganz komische Szene, dass man niemanden beim Künstler hatte, egal zu welchem Zeitpunkt der Show das war. Seltsam fand ich's.
Ja, und irgendwie ist doch UK das Puzzleteil, was wir immer auch in jedem Jahrgang brauchen, damit der ESC lustig und gut wird. Ja. Aber so langsam wird es jetzt wieder Zeit, dass mal so ein kleines Goldstück wieder aus UK kommt.
Ich finde, die können mal tauschen. Frankreich und Italien können mal nächstes Jahr Bottom 5 gehen und Deutschland und UK reißen die Hütte ab.
Wir müssen gleich über Italien reden, aber die werden niemals mehr Bottom 5 gehen. Aber dafür haben wir den Gastgeber dann auf der 24. Cosmo mit Tanzschein. Auch das war zu erwarten, dass sich das jetzt relativ weit unten platziert.
Irgendwo auch verdient weit unten, denke ich. Als Gastgeber. Man hatte einen Spaßsong. Ich glaube, wenn du gefragt hättest, Tanzschein ist bestimmt ein Song, der jedem in der Halle Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass Cosmo mit diesem Mindset auch schon in den Contest gegangen ist, dass er nicht den Blumenpott reißen wird, aber dass er einen Song hat, der sicherlich ESC-relevant über Jahre irgendwo sein kann, dass der allen Spaß macht, der ein tolles Gefühl des ESCs in Wien auch übertragen hat in irgendeiner Form und dass er die Platzierung gar nicht so negativ sieht, sondern einfach die schöne Zeit, die er dort hatte. Ich finde, es war mit Ansage Bottom 5, aber es war nicht schlecht Bottom 5, wenn du mich richtig verstehst.
Ja. Ich finde auch toller Gastgeber, auch dass er den Abend dann beschlossen hat. Das hat alles Spaß gemacht. Ich finde, das ist auch so generationenübergreifend, der Song. Ich habe niemanden in Wien gesehen, der diesen Song nicht mochte, der gesagt hat, der geht mir auf den Geist oder was. Da haben ältere Menschen genauso wie Kinder zu tanzen können. Und dann finde ich, hat der Österreich gut präsentiert und es hat Spaß gemacht und man wusste ja schon eigentlich immer so, da wird Österreich jetzt nicht eine weitere Top-Platzierung mit erreichen, was auch völlig fein ist.
Ja. Auch keine Top-Platzierung hat dann Sarah Engels für Deutschland erreicht, auf der 23. Das hatten wir auch gewettet. Du hast gesagt, es wird linke Hälfte. Ich bin dagegen gegangen. Ich habe, glaube ich, sogar gesagt, es wird Rang 23, wenn ich mich nicht vertue.
Ich glaube, du hast eine Punktlandung, ja. Also es ist in den Wetten jetzt auf jeden Fall schon mal unser Ausgleich.
Ja. Es tut mir leid für Sarah Engels, wirklich. Ich fand, es war ein guter Auftritt. Ich denke, wenn man gesehen hat, es war ein stimmlich starker Auftritt. Wenn man dann allerdings zum Beispiel Delta Goodrem gesehen hat, die hat natürlich nicht getanzt. Muss man auch sagen. Also, aber da geht dann halt vielleicht noch ein winziges Tickchen von der Stimme, geht vielleicht noch mehr. Oder Dara mit Bangaranga. Da ist vielleicht dann noch dieses Tickchen mehr, was vielleicht dann stimmlich noch geht. Ich glaube aber, zu viel mehr hätte es nicht gereicht. Die Startnummer war vernichtend nochmal. Es lief eigentlich dadurch alles gegen sie. Der Song war gut, aber ich glaube, als Deutschland braucht man halt den sehr guten Song für eine ordentliche Platzierung.
Der Trend geht in eine ganz andere Richtung. Das hat man ja dann am Gesamtcontest gesehen. Man muss generell, glaube ich, mutiger werden, experimenteller. Da hat man in die falsche Richtung gearbeitet, muss man ja jetzt einfach auch so reflektieren. Ich supporte Sarah Engels, wir haben das im Podcast auch gemacht. Sie hat sich wirklich nicht blamiert. Sie hat, glaube ich, auch eine ganz tolle Zeit gehabt. Letztendlich, und das haben wir auch in den Folgen vorher ja schon gesagt, der Song war der Genickbruch und dann die Kombination mit schlechter Presse, die dann auch noch kam, und die Startnummer. Und letztendlich ist es nicht angekommen, man muss das so annehmen.
Ja, und wenn man guckt, was vielleicht vergleichbar auch noch gelaufen ist, das ist dann zum Beispiel ein Song aus Zypern, der ist auch nicht viel besser gelaufen, obwohl man mit Griechenland die festen Punkte schon im Sack hatte. Dementsprechend muss man das vielleicht einfach so akzeptieren, dass diese Art vielleicht jetzt langsam überholt ist, diese Musik beim ESC zu präsentieren. Es ist immer dieser Zeitpunkt bei ESC-Trends, wo der dann nicht mehr funktioniert. Und dann wird der Meister dann auch ausgeschlichen oder unerfolgreich. Und dann muss man vielleicht zig Jahre wieder warten, um den gleichen Trend nochmal wieder auszuprobieren, ob er dann wieder Erfolg hat. Und ich glaube, dass diese Art, wie diese Songs präsentiert worden sind, vielleicht jetzt auch einfach den Peak überschritten hat.
Und ich denke, ganz Europa wird einfach auch denken, so, wenn Deutschland diesen Song jetzt schickt, dann darf man ihn wirklich nicht mehr senden. Weil das ist wirklich, das hatte auch wirklich in der Umsetzung was, es hat wirklich auch das Gefühl vermittelt, muss man ehrlicherweise auch einfach sagen, das haben wir schon 10-mal gesehen. Weil auch dieses sich von diesem Gerüst da zu stürzen und sowas, das sind so typische ESC-Akrobatiken und dieser weiße Umhang, der dann weggerissen wurde. Es war wirklich schön, also nochmal auf ein neues Level gehoben im Gegensatz zum Vorentscheid. Man hat sich was einfallen lassen und hochachtungsvoll auch an Sarah Engels, dass sie sich darüber Gedanken macht und wirklich auch das Beste rausholen wollte. Im ESC-Kosmos war das nichts Neues.
Nein, das war nichts Neues.
Das hat jede Diva aus Spanien in den letzten Jahren schon auf der Bühne gebracht. Und das hat vielleicht nochmal so für ihre Musikbiografie hat das viel gebracht, weil das war wirklich sehr gut umgesetzt. Für den ESC hat es den Blumenpott jetzt nicht gewonnen. Was auch völlig in Ordnung ist, gibt uns ganz, ganz viel Gesprächsstoff für die nächsten Monate, um mal zu gucken, was braucht eigentlich der SWR in den nächsten Jahren, um wieder auf Erfolgskurs zu kommen.
Genau, aber gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass das ein ESC-Evergreen sein kann in Sachen Party-ESC. Ich glaube, dass man da durchaus einen Song hat, der viel gespielt werden wird. Das darf man gar nicht so negativ werden. Es ist halt die Platzierung, die jetzt nicht so gut geworden ist, weil es halt, glaube ich, nicht den Zeitgeist halt so getroffen hat. Ich finde, dass sich Sarah Engels selber gar nicht so viel Vorwürfe machen kann. Nur ich glaube halt, dass der Song vor 5-6 Jahren deutlich besser funktioniert hätte.
Ja, das haben wir uns jetzt alles sehr schön geredet, deswegen springen wir jetzt mal weiter zu Platz 22. Leon Checker, Solo Quiero Más, Litauen auf der 22. Mit 22 Punkten übrigens auch.
Nicht so überzeugend, fand ich, grundsätzlich. Ich fand's okay. Du fandst den ja deutlich schlechter als bei vielen anderen Auftritten, hast du mir gesagt, im Semi. Da fand ich ihn noch besser als im Finale. Nicht überzeugt. Ich glaube, man kann froh sein, im Finale gewesen zu sein. Hat eine gute Performance gezeigt, aber das reicht halt nicht für mehr.
Im Songcheck damals, Anfang April, habe ich noch gesagt, könnte das Dark Horse werden, ich sehe Top-10-Material. Und dann ist wirklich in meiner Rangliste von den 25 Songs, die es ins Finale geschafft haben, liegt Litauen ganz abgeschlagen auf dem 25. Platz, weil ich fand es so enttäuschend. Mhm. Ich dachte wirklich, als du mir dann damals in der Folge erklärt hast, wie Magnetismus funktioniert, und dann wurde einfach nur so in einen Umhang so ein Magnet gesteckt und das fiel dann um. Das war das Highlight dieser Performance, dass der Mantel runtergefallen ist. Mhm. Entschuldigung. Also da muss ich wirklich sagen, das hätte hinter Deutschland landen müssen. Das fand ich noch unüberlegter. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, die haben sich das auch spektakulärer vorgestellt, weil es ist wirklich nur dieser komische Harry Potter Umhang, denke ich mal, ist einfach so runtergefallen.
Oder es hat nicht funktioniert, wie sie es wollten. Weil irgendwie war es in der Beschreibung, wirkte es deutlich anders, wie sie es beschrieben haben.
Ich zitiere meine Erinnerung, also ich zitiere nicht, aber es war etwas noch nie Dagewesenes mit Magneten auf der Bühne passieren. Und da dachte ich wirklich, dann mach doch zumindest nochmal so einen Effekt rein.
Ich dachte, sie sprengen diese ganze Rüstung auf und es geht alles auseinander und sonstiges, dass das irgendwie spektakulärer ist mit einem guten Kameraschnitt, aber so war es ja einfach nur, es fällt runter. So irgendwie, wir stellen den Elektromagneten jetzt aus, plump.
Wahrscheinlich also, musste er es noch selber machen, wie Polygenova, die damals ihr Licht 2016 auch in ihrem Umhang anschalten musste. Also das war richtig enttäuschend. Natürlich, ich finde so, allein von der Optik hat der Künstler super gut in den Jahrgang gepasst. Mhm. Und dann hat man, glaube ich, Potenzial verschenkt.
Aber ich glaube, man muss trotzdem sagen, Finale für Litauen, trotzdem irgendwo ein kleiner Erfolg. Eine Finalteilnahme für kleinere Länder, muss man ja auch immer sagen, ist nicht immer selbstverständlich für Litauen ins Finale zu kommen. Und da muss man vielleicht ja auch irgendwo ansetzen. Letzten Jahre hat es immer sehr gut funktioniert und ist die schlechteste Platzierung seit Jahren, ja. Aber Ende der 10er Jahre hat man auch zweimal das Semi verpasst zum Beispiel. Deswegen vielleicht einfach gut werten, wie es ist und nicht zu negativ. Zu negativ möchte ich auch jetzt gar nicht sein mit Plan 21. Das ist Belgien, Essila, Dancing on the Ice. 0 Punkte vom Televoting. Ich hätte auch deutlich weniger vom Jury-Voting erwartet. Aber da gab es ja, glaube ich, gesamt aus zwei Ländern zusammen 22 Punkte. Aus Lettland 10 und 12. Ich würde gerne mal so eine Begründung. Das fände ich übrigens, wäre mal ein guter Schritt. Wenn die Jurys eine Begründung abgeben müssten im Nachhinein, wieso sie wem 12 Punkte gegeben haben. Zum Nachlesen auf der Website der EBU. Also das würde ich mir als Neuerung wünschen, weil dann müssten sich vielleicht manche Jurys mal erklären oder es würde für denjenigen, der es nicht verstehen kann, ein bisschen mehr Sinn ergeben. Beziehungsweise die Punkteschieberei müsste dann auch nochmal begründet werden. Das war in diesem Fall keine Punkteschieberei. Aber Italien, ich möchte hinterfragen, wieso Belgien 12 Punkte gekriegt hat. Ich glaube, ohne Essila was zu wollen, die stimmliche Leistung war so dünn, dass man sagen muss, klar war da ein toller künstlerischer Ansatz und den Song kann man auch mögen und alles Mögliche. Aber die stimmliche Leistung war einfach nicht gut genug, um das mit 12 Jurypunkten zu bewerten. Wenn ich so überzeugt vom ganzen Staging, dem Song und sonst was bin, dann kann ich immer noch 7 geben oder so. Aber 12 dafür... Ha, wenn ich jetzt ganz böse wäre.
Jetzt kommt's, pass auf, ich beömmel mich schon die ganze Zeit.
Wenn ich jetzt ganz böse wäre, könnte ich sagen, dass ich mich als potenzielle Jury irgendeines Landes hinsetze, überlege, wer könnte denn meinem Kandidaten am wenigsten gefährlich werden? Und dem gebe ich 12 Punkte.
Und warum hat Deutschland dann keine 12 Punkte gekriegt?
Wir haben die meisten Punkte aus Italien gekriegt, 4.
Leute, ist das nicht erstaunlich? Da hat er den ganzen Abend Magen-Darm, aber dass Italien Belgien 12 Punkte gibt, das kann er sich merken.
Ja, wir haben 4 aus Italien gekriegt, zwar auch 4 aus Portugal, aber das waren unsere Höchstpunktzahlen.
Ja.
Nein, ich will da gar nichts unterstellen, vielleicht hat das einfach so den Geschmack getroffen und so den Vibe dieser Jury. Aber trotzdem würde ich mir das manchmal wünschen, dass diese 12 Punkte begründet würden in einem schriftlichen Statement mit der Punktevergabe rausgegeben. Ich glaube, das würde zumindest nochmal diesen Ansatz irgendwie im Keim ersticken, dass man da was Böses denkt.
Es spricht auf jeden Fall für diesen ganzen Jahrgang, weil das Jury-Voting war ja sowieso das Chaos pur, oder?
Ja.
Also das Jury-Voting war schon Bangaranga. So
das
so
war wirklich Bangaranga. Sagen. Also man hat vieles, finde ich, sehr überraschend wahrgenommen, was da so passiert ist. Völliges Chaos irgendwo, keine einheitliche Linie drin. Dann einigen Top-Favoriten immer wieder 12 Punkte, hohe Punktzahlen. Dann in einigen Ländern komplett abgestraft, wo man sich gefragt hat, wieso kriegen die keinen einzigsten Punkt? Ich glaube einfach, es waren bei sehr, sehr vielen Auftritten einfach irgendwelche Sachen, die so kleine Haken auch dabei waren. Also es war kein oder kaum ein Auftritt dabei, wo man sagt, das ist so glatt, so rund, das Top-Paket schon im Vorfeld. Sagen wir es mal so, es ist kein Loreen, kein Montzelma-Löw-Auftritt gewesen, wo man irgendwie nicht dran vorbeikam und man musste sagen, es ist so perfekt in der Gesamtinszenierung, da gibt es nicht viel zu meckern. Und da kommen wir vielleicht bei einem anderen Land nachher nochmal dazu, wieso das so weit oben gelandet ist oder bei zweien, finde ich. Weil die das am besten erfüllt haben. Aber Schweden zum Beispiel auf der 20 konnte das nicht von sich sagen. Auch hier ist man wieder stark abgestraft worden im Televoting, wenig Punkte vom Juryvoting erhalten. Eine Platzierung für Schweden, die wirklich katastrophal ist. Also das ist die schlechteste Platzierung von Schweden seit 2010, halt seit Anna Bergendahl.
Ja, es ist richtig ungewohnt, ne? In erster Linie, aber natürlich auch toll, dass der ESC ist wirklich unvorhersehbar, wenn man wirklich bedenkt, beinahe wäre das Bottom Five für Schweden gewesen.
Ja.
Felicia, die wird doch niemals einen Fuß mehr in den Musikmarkt in Schweden setzen dürfen. Ist doch raus. Muss dann nach Norwegen auswandern.
Wahrscheinlich. Nein, ich glaube halt, und das ist für mich eine Kritik an vielen, vielen dieses Jahr. Wie kann ich denn auf einer nochmal wahrscheinlich nicht billigere inszenierten Bühne es schaffen, einen schlechteren Auftritt als in meinem eigenen Vorentscheid zu haben? Und da muss ich mich wirklich fragen, an was hat das gelegen? Und ich fand, bei Felicia hat es nicht am Klang der Stimme gelegen, wo man vielleicht dann noch sagen kann, man arbeitet bei Melodiefestivalen mit sehr viel Halbplayback etc. Daran hat es aber nicht gelegen, sondern an ganz vielen anderen Stellschrauben, und das waren ganz, ganz viele Länder, die Probleme hatten, die Qualität, gerade an Favoritenkreisen, die Qualität ihres Auftritts im Vorentscheid zumindest in gleichwertiger Qualität dort abzuliefern. Und da muss man klar sagen, an was hat es gelegen? War der Kameraschnitt so eklatant schlecht? War die Inszenierung so eklatant schlecht? Hat man teilweise nicht verstanden, dass man für die Bühne die Inszenierung komplett hätte abändern müssen und nicht nur Stellschrauben drehen müssen, dass es besser wird? Also ich glaube, in Schweden, man war letztes Jahr schon schlechter als im Melodiefestivalen mit Bada Bada Bastu. Da hat irgendwie dieser Funke gefehlt. Auch wenn es ein toller Auftritt war, war es für den Sieg dieser Funke, der nicht übergeschwappt ist, der vielleicht mit dem Auftritt aus dem Melodiefestivalen möglich gewesen wäre. Hier hat man zu Recht, finde ich, die Quittung für einen tollen Song bekommen, aber eine schlechte Umsetzung.
Und die starken Frauen des Jahrgangs, um dann mal weiterzugehen zum nächsten Platz. Die starken Frauen des Jahrgangs, so nach meiner Auffassung, sind alle relativ weit unten gelandet. Sarah Engels, Felicia aus Schweden und dann auch Antigone, die ja teilweise in den Top 10 war, bevor geprobt wurde, muss man sagen. Zypern ist noch, ich finde, noch relativ gut weggekommen mit 75 Punkten auf dem 19. Platz. Das war ja, wären sie im Semifinale rausgeflogen, da hätte sich keiner gewundert. Das wäre gerechtfertigt gewesen. Das war stimmlich eine unterirdische Leistung, muss man ja sagen, obwohl es passte schon irgendwie wieder zu Antigonis Trash-Background, ne?
Ja. Ja, es war irgendwie so ein bisschen Love Island 2.0 auf der Bühne. Nee, es war nicht gut. Also gesanglich, und so muss man wirklich sagen, es waren unterschiedlich gesangliche Auftritte von Antigone, was man gesehen hat. Ich fand das Semi viel schlimmer als das Finale. Also das war wirklich, oh nein, die Arme. Im Finale war es auch schlecht. Braucht man nicht über einen Brei rumreden. Ich glaube, das weiß sie selber, dass sie nicht da den besten Auftritt hat. Vielleicht kann sie andere Songs besser singen. Hier auf der Bühne ist es ihr auf jeden Fall nicht gelungen, einen guten gesanglichen Auftritt irgendwo darzustellen. Tut mir für sie besonders leid irgendwo, weil sie auch wirklich irgendwie sympathisch wirkt und diese Energie und Power irgendwo rüberbringen konnte. Visuell war das alles total ESC. Tanzen klappt aber auch scheinbar während des Singens nicht so gut. Ich glaube, dass sie toll tanzen kann, aber nicht in Kombination mit gleichzeitig singen und sonst was. Irgendwie stimmte da nicht viel zusammen. Gleichzeitig wäre es sehr schade gewesen, diesen Song nicht im Finale zu haben. Und wenn man jetzt noch die 24 Punkte, die es jedes Jahr gebucht aus Griechenland abzieht, wäre man auch deutlich weiter unten noch gelandet.
Und ja, und da müsste, nach deiner neuen Forderung, müsste da ja Griechenland auch mal ein Statement abgeben, warum, ja, da, warum man da so hohe Punkte für Zypern gibt. Ja, ich hätte es auch im Finale definitiv vermisst, allein weil Antigone so als prägnante Person, ja, gerade für ESC-Fans, die die Vorsaison verfolgen, die hat ja auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Übrigens, da müssen wir die nächste Wette auflösen. Ich hatte ja gewettet, Deutschland wird sich vor Zypern platzieren im Endvoting und ich finde, das wäre auch gerechtfertigt gewesen. Es ist natürlich nicht passiert. Also steht es jetzt 4-3.
Als nächstes kommt dann Malta mit Rang 18. Kaum Punkte aus dem Televoting. Viele Jurypunkte. Rang 18 für Aiden mit Bella. Ich finde, eine ordentliche Platzierung kann Malta wieder drauf aufbauen. Es war ein Song, der auf die Jurys ausgerichtet war. Ich denke, so weit muss man gehen. Können sie abhaken mit, man hätte es sogar im Televoting ins Finale geschafft. Ordentlich.
Ja. Und es gab mehrere 12 Punkte auch vom Jury-Voting und der ESC ist klein geworden und das ist in den Semifinals für Länder wie Malta auch ganz gut, weil dann weil dann 10 weiter gewählt werden und wenig rausfliegen und ich glaube, da profitiert Malta in den letzten beiden Jahren extrem von. Es war auch nicht schlecht, muss man ja auch sagen. Es war ja irgendwie auch süß umgesetzt. Mhm. Es hatte so was Zartes. Ich fand, dieser Bruch war so lustig, weil ich finde, Aiden passte in dieses Bild einfach gar nicht rein. Und diese Powerlocke, ich weiß nicht, ich denke, der ist zum Friseur gegangen, direkt einen Tag nach dem ESC. So stelle ich mir das vor. Irgendwas, es war so unauthentisch, ja, aber auch süß.
Es war irgendwie so unauthentisch. Mit diesem Mädchen, was da, oder dieser jungen Frau, die da irgendwo durchs Bild ging und er schmachtet sie so an. Also, sorry. Das, wieso muss man denn irgendein Bild darstellen, was der Künstler gar nicht ist? Also, das finde ich irgendwo Quatsch.
Ja.
So, als nächstes kommt dann auf der 17 Serbien, Lavina mit Krajmene. Ich muss sagen, hätte es mir noch mal bis November gegeben, wäre das einer meiner Lieblingssongs geworden. Ich fand, war ein guter Auftritt. Gefiel mir deutlich besser als im Vorentscheid. Zu Recht im Finale, zu Recht auf einer okayen Platzierung. Und hat auch seine Nische gehabt.
Ich muss ja sagen, es gibt so 3 Lieder im Finale. Als der Schnelldurchlauf dann gelaufen ist, da habe ich gedacht, die sind komplett untergegangen. Das war einmal natürlich Sarah Engels auf der Nummer 2. Und ich finde, Serbien auch mit diesem Alleinstellungsmerkmal, ich habe den Song gar nicht wahrgenommen. Der ist sehr an mir vorbeigegangen. Das war auf jeden Fall kein Highlight.
Es war nicht außergewöhnlich genug, um noch weiter oben zu landen, sagen wir es mal so.
Ja.
Aber so alleinstellungsmerkmalmäßig, dass man nicht Bottom 5 geht, dass man sicher ins Finale gekommen ist. Nicht sicher ins Finale gekommen wäre ja Tschechien. Die wären im Semifinale durch ein reines Televoting ausgeschieden. Waren für mich aber eins der Highlights, auch wenn es scheinbar eine Bildstörung ja gegeben hat, trotzdem war es für mich eins der Highlights des Abends, weil es stimmlich einfach so gut war.
Trotzdem ist es für mich, und das wäre nämlich der letzte Song, wo ich sage, der ist so früh auch gestartet und am Ende als 25 gesungen haben, dachte ich, das wird gar nichts reißen im Televoting, weil es ist komplett untergegangen, liegt vielleicht auch an der Startreihenfolge oder weil es natürlich eine tolle Stimme war, aber das Lied, bisschen zu unscheinbar für den ESC. Und die Kamerastörung, die hat mich wieder aufgemuntert, denn da gab es mehrere von und das war meine Wette, die ich gewonnen habe. Mindestens zweimal eine Kamera zu sehen ist und ich finde ganz toll, ein herzlichen Dank an alle Menschen, die sehr aufmerksam sind. Ich habe es ja gar nicht gemerkt, aber ich kriege auf Instagram dann immer die ganzen Nachrichten, Bernhard, du hast deine Wette gewonnen. Es steht also 4-4.
Ach, ja. Auf 15 dann das große Schauspiel aus Kroatien, Lelek mit Andromeda. Finde ich zu Recht auf Rang 15. Vielleicht wäre noch ein Tick mehr nach oben gegangen. Finde, dass da so 2-3 vor oder 4 vielleicht davor stehen, die schlechter waren. Aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Kroatien, Gute Platzierung, kann man drauf aufbauen, toller Auftritt, gute Inszenierung.
Genau dasselbe wollte ich dir auch sagen. Ich könnte dir genug Länder nennen, die sich jetzt vor Kroatien platziert haben, die hätten meiner Meinung nach Top 10 gehen müssen. Auf der anderen Seite muss ich ja auch sagen, Kroatien, gute Platzierung, waren eigentlich immer so ein Rausfliegekandidat, egal mit welchem Song sie gekommen sind. Und deswegen, mir hat das total Spaß gemacht. Also muss ich wirklich sagen, wenn ich die Saison reflektiere, ist das mein Grower gewesen. Mhm. Und das ist wirklich auch eine Musikrichtung, die mich überhaupt nicht anspricht, die mir aber im ESC-Kontext Spaß gemacht hat. Ich höre es seitdem nicht mehr, werde ich auch nie wieder. Aber in diesem ESC war dieses Lied ganz wichtig für mich, für den Ablauf, für die Spannung.
Das stimmt. Und ich finde, das ist ja auch irgendwie so ein Song, den guckt man sich eher, wenn man sich den nochmal anhört, eher in dieser Live-Version an, als dass man sich die Studio-Version anhört.
Ja, das stimmt. Der war einfach sehr, sehr gut inszeniert.
Ja. Kommen wir zu einem meiner wenigeren Favoriten. Das ist Jonas Loaf gewesen mit Ja, Ja, Ja. Der ist 14. geworden. Stark beim Jury-Voting gewesen. Ganz schwach im Televoting dafür. Hat für Rang 14 gereicht, hat mich gewundert tatsächlich, dachte, als er ins Finale gekommen ist, das geht irgendwo in Richtung Bottom 5, also nicht höher als Rang 18, irgendwie so, obwohl es natürlich stimmlich ein sehr guter Auftritt war, für mich war das alles, wie gesagt, das kann man natürlich auch anders sehen, das ist Geschmack und Interpretation, jeder lebt in seiner eigenen Realität irgendwo in einer gewissen Weise, das auch bei Musik und das ist auch für in Kontext zu Musik, auch genau richtig und gut so. Für mich war es total unauthentisch, aber der Nächste fand es vielleicht toll. Und das ist der ESC, wie ihn das auch ausmacht. Aber mir gefiel es halt überhaupt nicht. Ich hatte ihn nicht so hoch platziert. Freut mich trotzdem für Norwegen, dass es irgendwie geklappt hat mit Rang 14. Eine gute Platzierung. Allerdings auch hier klar im Televoting trotz ordentlicher Startnummer absolut abgeschmiert.
Ja, und Norwegen ist, ich finde, das ist so das Schicksal der ESC-Podcaster. Wenn man sich reiben kann an einem Song, also es gibt ja genug Songs, die du gut findest und ich nicht oder andersrum, und man sich gegenseitig mal Argumente an den Kopf wirft, warum etwas sich gut platzieren könnte. Ich finde, dann hat man eine andere Wahrnehmung, als wenn man beide, und wir fanden den Song einfach beide furchtbar, und auch in unserem Songcheck hatten wir eigentlich keinen Fürsprecher dafür, der gesagt hat, das wird ein großer Magnet für irgendwas, und deswegen hat uns unsere eigene Wahrnehmung einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir sind felsenfest davon ausgegangen, dass wir das erfolgloseste Lied des Jahrgangs.
Also auch weil wir es wollten, ne?
Weil wir es wollten, genau. Weil auch, und weil niemand gesagt hat, nee, denk mal anders.
Ja, das war tatsächlich manchmal beim Tippen leichter, als man noch keinen Podcast gemacht hat, weil man daran nicht gedacht hat, sondern einfach nur, was glaube ich und nicht, was will ich.
Ja, weil wir hatten uns in Rage geredet bei diesem Song, das ist einfach so. Also da müssen wir vielleicht ein bisschen dran arbeiten.
Ich glaube auch.
Mit unserer Professionalität.
Aber das haben wir beide ja auch bei unserem Semifinaltipp gesagt. Wir sehen ihn beide nicht im Finale, weil wir es wollen.
Ja.
Ja, ins Finale hat es aber auch geschafft und auf eine sehr gute Platzierung. Albanien wieder dieses Jahr. Nan mit Alice. Rang 13, sehr ordentlich für Albanien.
Ich wünsche mir das Festival Ikenges in den März. Weil ich glaube, hätte man Alice im März ausgewählt, hätte der mehr Hype ausgelöst. Das Lied war für mich, Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, schon einfach tot. Ich habe das Lied so oft gehört und das Lied hat mich am Anfang wirklich auch überzeugt. Und dann war es so lange bei mir präsent, dass ich, das Lied ist mir im ESC-Kontext in diesem Moment einfach egal gewesen.
Also ich konnte es auch sehr häufig hat man es irgendwo gehört und ich konnte es nicht mehr so gut hören. Also für mich war es eh ein Tick zu dramatisch von Beginn an.
Und es wurde nicht gerevamped, man konnte sich noch nicht mal an eine neue Version gewöhnen.
Was ja eigentlich ja manchmal auch die Kritik irgendwo ist, dass man das in Albanien auch nicht tun sollte, wenn man davon überzeugt ist. Ich finde, dass man sich hier auch irgendwo treu geblieben ist, keine englische Version des Ganzen gehabt hat etc. Es hat ja auch gut funktioniert, aber ich muss sagen, mich hat der Song nicht so gepackt. Ich muss auch sagen, für mich war das immer so ein Vergleich mit Bella, obwohl es total unterschiedlich ist. Ähnlicher Zeitpunkt, wo es ausgewählt worden ist, weil Malta ja auch so früh dran war. Und da muss ich sagen, war es für mich immer hinter Bella. Und da bin ich sehr befangen irgendwo. Also mich hat der Song einfach nicht gepackt, das ganze Jahr über. Umso mehr freue ich mich trotzdem für Albanien, weil das zeigt ja auch irgendwo, dass eine Kontinuität, ein Glaube an dem, was man macht, dass man daran festhalten kann, dass das trotzdem zu guten Platzierungen und Erfolgen führt. Und zu Erfolgen hat für mich ganz, ganz, ganz überraschend vor dem Semi, bevor man die Stimme zumindest gehört hat, wie erfolgreich es dann ist, das hat mich trotzdem noch überrascht. Und das hat dann für mich Polen geschafft mit Alicia und Prey. An dieser Stimme kam man nicht vorbei. Das wusste man nach dem Semifinalauftritt, dass das auf jeden Fall ins Finale kommen wird. Das habe ich nicht gedacht vorher, weil ich dachte, das wird eine starke Performance, aber dass sie so stark ist stimmlich, hätte ich nicht erwartet. Aber dass es dann so weit oben im Finale landet, da wäre ich auch nicht von ausgegangen.
Ich tatsächlich auch nicht, aber doch irgendwie auch abgestraft dann durchs Televoting, ne, mit 17. Mhm. Ich hätte das eher andersrum gedacht, dass es auch viele Menschen gibt in Europa verteilt, die vielleicht auch kulturell bedingt Polen supporten und dass man deswegen im Televoting eigentlich immer mehr bekommt als im Juryvoting. Ich finde, da nehme ich auch Albanien dazu auf der 13 und Polen auf der 12, sind von den Platzierungen her und was sie zu bieten hatten, finde ich sind gute Beispiele für den SWR, woran man mal denken sollte. Man sollte nicht dran denken, wir wollen den ESC gewinnen, sondern man sollte vielleicht mal in die Richtung gehen, wie können wir eigentlich eine mittelmäßige Platzierung erreichen? Es reichen ja 60, 70 Punkte von Jury und von Televoting und das erreicht man, hätte man sicherlich zum Beispiel auch durch Sarah Engels erreichen können, wenn man auf ihre Stimme Wert gelegt hätte, wenn sie vielleicht nicht getanzt hätte mit einem anderen Song. Oder wenn man einen Song bietet, der die breite Masse anspricht, das hat Albanien meiner Meinung nach zum Beispiel geschafft, weil das nicht alle Menschen überzeugt hat, aber so eine bestimmte Zielgruppe hatte.
Sehr dann, plakativ auch gewesen, ne?
Genau, und dann erreicht man durch solche Songs eben auch eine mittelmäßige, fast schon gute, wenn man das jetzt sieht, im Gesamtkontext 35 Songs, dann wird man 13. oder 12. Das nochmal so am Rande, das fiel mir gerade ein, das sollte vielleicht das Ziel für den SWR sein und auf keinen Fall, wir wollen den ESC gewinnen. Großes Kompliment an Alicia, beste Stimme des Jahrgangs. Ich finde, die ist sogar noch von dem, wie sie singt, noch ein Ticken besser als Delta Goodrem. Bloß, ich finde, Mädchen, komm bitte nächstes Jahr gerne auch wieder. Polen wählt sie intern aus und gebt ihr einen guten Song. Gebt ihr bitte einen guten Song. Gebt ihr überhaupt einen Song. Weil ich bin immer noch der Meinung, das war kein Song.
Ist verschenktes Potenzial gewesen. Also ich glaube, die mit der großen ESC-Ballade, die hätte sich in der Top 5 wiedergefunden.
Ja, mit Attention von Ulrike aus 2020.
Kommen wir zu Platz 11 und das ist mal wieder der große Hype gewesen, das haben wir auch in unserer Vorberichterstattung immer mal wieder erwähnt, dass wir erst von Frankreich diesen Hype, der vorher wieder ausgelöst worden ist, man stand in den Quoten zeitweise auf Sieg sehr hoch, es ist nur Rang 11 für Monroe geworden und auch nur, weil man wieder große Punkte von den Jurys eingeheimst hat und im Televoting ist man mit 14 Punkten extrem abgestraft worden.
Also würde ich schon mal sagen, das ist jetzt der erste große Favoritensturz im Finale gewesen. Ne? Wenn man gedacht hat, zeitweise Frankreich könnte endlich mal den ESC gewinnen, was man sich in Frankreich ja auch wünscht. Und ich glaube, so wie man ausgewählt und inszeniert hat, ist es ja wahrscheinlich ein ganz großer Wunsch, wenn man auch auf die letzten Jahre guckt. Wir haben uns gerade im Vorfeld schon so drüber unterhalten. Es ist ja sehr interessant. Monroe singt perfekt. Ich fand, es war sehr künstlerisch inszeniert und dann fehlte es irgendwie an Charakter.
Ja, es kam irgendwie zumindest für uns, weder bei dir noch bei mir, irgendwie was Richtiges an. Also es ist irgendwie ein bisschen dieses Gefühl, was rüberschwappen muss, dass ich davon mitgenommen werde, begeistert wäre und nicht nur, oh, es ist ein tolles Produkt. Gut, das war das, was rübergekommen ist. Man hat einen guten Song, man hat eine wahnsinnig tolle Stimme, man hat eine tolle künstlerische Inszenierung. Aber dieses Leben, was rüberkommen muss, das kam nicht rüber.
Nee, und ein ESC-Gewinnersong, Gruß an Frankreich, muss nicht perfekt sein. Der muss Ecken und Kanten haben. Und das war in diesem Gesamtkonstrukt nicht zu erreichen. Und dann ist es ziemlich abgeschmiert. Ich hätte jetzt am ESC-Abend gedacht, Frankreich wird Fünfter oder so. Mhm.
Nee, das hatte ich schon nicht mehr. Also da war für mich nach dem Semi klar, das geht nicht Top 5. Das wird von den Jurys vielleicht Punkte bekommen, aber es wird keine Punkte im großen Stil vom Televoting bekommen. Das war für mich deutlich.
Aber hast du gedacht, dass es nicht mal Top 10 geht?
Ich hätte gedacht, es gibt vielleicht so viele Jurypunkte, dass man damit Top 10 geht. Aber es ist ja auch ein großer Abstand im Endeffekt zu Rang 10. Also es sind ja 158 Punkte hat Frankreich bekommen. Für Rang 10 hätte man 220 gebraucht. Das ist schon ein riesiger Schritt nochmal. Da war schon viel Platz. Aber ich dachte einfach, es gibt noch mehr Punkte von den Jurys. Aber ich glaube, dafür hatten wir auch zu viele Songs, die den Jurys gefallen haben.
Ja, die haben ja sehr unterschiedlich abgestimmt. Und da hat Frankreich wahrscheinlich dadurch so ein bisschen den Favoritenstatus, zumindest bei den Jurys, verloren. Und Platz 10 ist ja die nächste große Enttäuschung. Mhm. Griechenland, 10. Platz.
Ja, und wenn man die Platzierung im Semi noch betrachtet, und ich fand ihn im Semi stärker mit seinem Auftritt, wirkte ein bisschen unsicher im Finale. Mein subjektiver Eindruck irgendwo. Als wenn er vielleicht ein bisschen so durchgesickert hätte, dass er nicht ganz so erfolgreich im Semi gewesen ist. Oder nervös geworden wegen dem Druck oder was auch immer. Es wirkte nicht so wie in Perfektion wie im Semi. Und dann ist Platz 10, wenn man, ich glaube, 7. oder sowas war er nur im Semi, dann ist Platz 10 sogar noch eine gute Platzierung. Ja, 7. war er im Semi. Dann muss man sagen, ist Platz 10 am Ende gut. Aber wenn man überlegt, dass man am Dienstag oder vielleicht noch am Mittwoch überlegt hat, schafft Griechenland dieses Jahr den ESC zu gewinnen? Und die Chancen sind sicherlich nicht so schlecht. Und jetzt dann doch so abstürzt mit der 10, doch eine kleine Enttäuschung, denke ich auch für ihn. Aber vielleicht ist das auch der Untergang der verrückten Männer beim ESC.
Ja, das könnte sein. Vor allem, also die Jurys haben, finde ich, wunderbar für ihn abgestimmt, 73 Punkte. Mhm. Ich finde, mehr hätte es auch gar nicht sein dürfen, weil Jurys sind meiner Meinung halt auch eben dafür da, um auf Stimme Wert zu legen und eben auch zu verhindern, dass solche Lieder immer den ESC dominieren.
Ja.
Ich war aber felsenfest davon überzeugt, da kommen ungefähr 300 Punkte aus dem Televoting. Das hatte ich bei unserem Public Viewing auch sehr laut angekündigt.
Mhm.
Und dann war es aber nur die Hälfte. Also ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde, solche Überraschungen gehören da auch dazu. Und dass man dann so in so einer Live-Show auch aufgeklärt wird, was eigentlich das Publikum möchte und denkt.
Mhm.
Ja, aber ich finde, ich hätte gar nicht mit so vielen Favoritenstürzen gerechnet.
Nee, ich tatsächlich auch nicht. Aber es war, denke ich, der unberechenbarste ESC seit Jahren. Also, dass man nicht wusste, was passiert, bis ganz lange nicht wusste, wer den ESC gewinnt, wie wirsch das Jury-Voting gewesen ist, wie unterschiedlich dann doch Erwartungen im Televoting erfüllt worden sind. Sehr überraschend. Was mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht hat, ist dann Platz 9, die Ukraine. Und da hätte ich gedacht, die Ukraine kriegt mal deutlich weniger Punkte aus dem Televoting, weil man dann doch einen sperrigeren Song hatte. Das ging eher in die Richtung, nach dem Revamp fand ich besonders, in die Richtung Kunst.
Mhm.
Und das ist ja eigentlich das, was im Televoting weniger gewertschätzt wird. Okay, es ist auch die Ukraine, die kriegt vielleicht auch ein paar politische Votes mehr als rein geschmacktechnische. Aber dafür ist man extrem abgestraft worden, fand ich, im Jury-Voting. Und ich finde, dass man hier, du bist kein Fan dieses Songs, ich mag ihn sehr gerne, gerade nach dem Revamp, gefällt er mir extrem gut, dass man doch schon so viel Kunst gezeigt hat auf der Bühne, dass man hier von den Jurys deutlich mehr hätte belohnt werden müssen. Also ich finde, 100 Punkte im Jury-Voting hätten es hier sein müssen. Das ist meine ganz klare Meinung dazu. Da gibt es andere Länder, die deutlich mehr Punkte erhalten haben, die sie aus meiner Sicht bei weitem nicht so verdient gehabt hätten. Alleine diesen einen Ton, den sie so lange zieht. Also das fand ich so stark. Das ist nicht so auf die Nase von der Stimme, aber auf so eine andere Art und Weise packend. Fand ich sehr spannend. Ich hätte umgekehrte Verteilung. Nicht, die ist die Platzierung zu schlecht ist. Ich finde, das ist eine gute Platzierung. 9. Platz rangiert der Song auch gut mit, aber ich hätte deutlich mehr Jurypunkte erwartet und weniger Tete.
Ja, und mich hat es wirklich, also das hätte auch letzter werden können, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ich finde auch diesen langen Ton, der hat mich auch nicht abgeholt. Also das liegt aber tatsächlich an mir. Ich bin auch Eurovision-Fan und wenn eine Frau beim Eurovision Song Contest so einen langen Ton macht, dann muss der geschrien werden. Und dann, verstehst du, was ich meine?
Ja, den würde ich dann wieder nicht mögen.
Die Frau aus Moldau, die Sugar gesungen hat und eigentlich 2 Minuten nur diesen Ton gehalten hat, den fand ich gut. Und aus der Ukraine, da dachte ich mir so, ach nee, das war mir auch zu künstlich. Mhm. Zu künstlerisch, Entschuldigung, nicht zu künstlich.
Ja, und den mochte ich bei Sugar wiederum nicht.
Das weiß ich.
Das fand ich so künstlich.
Das weiß ich.
Dann auf der 8 haben wir eine der positiven Überraschungen, ich denke nicht nach dem Semi mit der Platzierung, sondern dass sie sich so weit oben platziert haben, das ist Moldau mit Rang 8, Satoshi, Viva Moldova, verdiente Platzierung, toller Auftritt, Gesamtmeisterwerk, Beste rausgeholt, was möglich war, oder?
Ja, ich mag es tatsächlich und wir haben, glaube ich, auch beide getippt, dass es Top 10 geht und dass sich Moldau gut platzieren wird. Ich finde, da war auch für alle was bei. Also wir sind ja so die Leute, wir waren so angetörnt von Aljona Moon, die dann so ihr Trickkleid von 2013 diese 10 Sekunden hatte. Das war nochmal ihr Moment. Mhm. Ich finde, das holt so Menschen ab, die schon länger den ESC gucken und denken so, ach, die war das. Mhm. Weil das hatte sich so eingebrannt. Dann war es aber auch eine moderne Inszenierung. Dann war es gut performt, gut gesungen. Und ich finde, so die drei Leute, die im Mittelpunkt standen, Satoshi mit seinen beiden Sängerinnen, die wirkten auch alle einfach sympathisch und das hat dieses Lebensgefühl des ESC, das hat einfach gestimmt. Und deswegen fand ich auch, das war eine ganz runde Sache und völlig zu Recht dann in der Top 10 gelandet.
Finde ich auch absolut verdient. Und wieder mal aus ganz wenig viel gemacht und ich finde eine der wenigen Länder, die diese Bühne, die glaube ich wirklich nicht leicht zu bedienen war, auch mit den Kameraschnitten, nicht toll genutzt haben. Also wie man den Hintergrund genutzt hat, da hat es nicht gestört, wenn du mal ein bisschen weiter rausgezogen bist. Obwohl das ist eine Sache, die wir wirklich, glaube ich, nochmal besprechen müssen grundsätzlich. Die Kameraschnitte waren bei sehr, 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 sehr vielen Ländern sehr schlecht. Und da weiß ich nicht, inwieweit die Länder was dafür können, wie viel dürfen sie aussuchen, wie viel müssen sie vielleicht auch schneiden. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber wenn sie alles selbst entscheiden dürfen, haben sehr viele Fehler gemacht. Auch zum Beispiel bei dem Platz 7 fand ich sehr interessant, Dänemark, Søren Toppegaard-Lund, der mit Start Nummer 1 angetreten ist, trotzdem dann eine ordentliche Platzierung. Da hast aber du die Wette gewonnen, weil ich gesagt habe, der wird Top 5 gehen.
Stimmt, ja.
Da muss ich tatsächlich sagen, dieser Effekt, den du auch hier ganz klar hattest mit dieser Hand, die auf das Dach geschlagen wird und sonst was, der im Vorentscheid perfekt inszeniert war, wie so ein Schockmoment, also so ein, dieser Überraschungsmoment, der ist so schlecht eingefangen worden von den Kameras. Da dachte ich mir echt so, was habt ihr denn geprobt? Also gerade bei den Kameras. Oder gerade mit den Schnitten. Wie schlecht habt ihr das denn umgesetzt? Und das geht gar nicht mal so in die Kritik an den Sören, sondern das geht für mich eher in die Kritik, wie schlecht habe ich das denn abgefilmt?
Also auch eine Verschlechterung eigentlich zum Vorentscheid, ähnlich wie bei Schweden, oder?
Ja, deutlich. Was man bei ihm, finde ich, ein bisschen kritisieren muss, das ist aber mein eigener Geschmack, habe ich, glaube ich, schon nach dem Proben gesagt oder nach dem Semi. Es ist die Mimik, für mich hätte der viel kälter wirken müssen wieder, so wie im Vorentscheid. Also gar kein Lachen. Mach es kalt, mach es unnahbar. Ich glaube, dass das eher seine Stärke gewesen wäre, weil ich glaube, dieses Lachen, das bringt so ein bisschen, also mich hat es immer so ein bisschen rausgebracht. Plus der Schnitt der Kamera mit dem, dass man immer wieder auch mal rausgezogen ist und man gesehen hat, ah, guck mal, das ist nur dieser Plastikkasten da auf der Bühne. Das ist einfach dumm. Also das ist einfach dumm, wie man das gemacht hat. Wenn die Delegation aus Dänemark da was für kann, dann muss man klar sagen, hier die Kritiker an die Delegation. Dumm, weil du diese Illusion doch behalten musst. Da hättest du einfach sehr starr die Kamera auf diesen Moment machen müssen. Ich glaube, das war nicht das perfekte Staging für diese Bühne. Das kommt hinzu. Ich glaube, dass man mit anderen Bühnen mit diesem Staging viel besser gefahren wäre. Aber du musst halt das Beste rausmachen. Und du hattest es, glaube ich, so perfekt, dass du es hättest jetzt auch nicht ändern wollen. Ich denke, nach den ganzen Misserfolgen von Dänemark kann man hier abhaken mit. Man hatte einen sehr guten Song. Es ist nicht alles das eingetreten, was man sich vielleicht gehofft hat. Plus schlechte Startnummer. Aber Rang 7 ist ein Riesenerfolg für Dänemark, weiter so.
Ja, und ich muss dazu aber nochmal sagen, das ist ein Fan-Favorite gewesen. Das hatte auch im Semifinale, das hat das Semifinale schon gezeigt, niemals eine Chance, den Eurovision Song Contest zu gewinnen. Mhm. Da hat auch die Startplatzierung, hat ihm nicht den Sieg verdorben. Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Ja. Ich denke, das hätte vielleicht dazu geführt, dass du vielleicht noch die Wette gewonnen hättest, wenn der im hinteren Drittel vielleicht angetreten wäre und wenn man vielleicht ein bisschen noch an der Performance gedreht hätte. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich muss sagen, und ich bin ja wirklich ein Mensch, ich war nie überzeugt von Dänemark und das tut mir sehr leid, hasst mich auch, bin sehr froh, dass ich dieses Lied nie wieder hören muss. aber ich habe wohl gemerkt, in Wien, das hat vielen Leuten Spaß gemacht, da haben viele Leute zu getanzt, das fanden viele Leute toll, aber das ist ein typischer Song, der ist deswegen auch gehypt gewesen, weil die ESC-Community gesagt hat, boah, was für ein geiler Song aus Dänemark. Jetzt muss man mal ganz klar und deutlich auf die Voting-Ergebnisse gucken und dann gab es ja hier 78 Punkte aus dem Televoting. Niemals hätte Dänemark den ESC mit diesem Song gewonnen. Nein. Das muss ich jetzt einfach sagen.
Nein, das hätte es nicht. Aber ich denke, Platz 3 wäre drin gewesen, wenn man eine andere Startnummer hat.
Platz 3 nicht, Johannes.
Das ist nicht so viel.
Maximal Platz 5.
Da ist nicht so viel zwischen. Also ich glaube, setz Rumänien auf Startnummer 1, dann läuft das für die auch ein bisschen anders. Aber ist egal, werden wir nie erfahren. Was wir aber erfahren haben, ist, dass der große Favorit der Saison am Ende jetzt, Finnland, nur auf Rang 6 gelandet ist.
Ist immer so blöd gesagt, ne? Platz 6 beim ESC ist ein großartiger Erfolg, ist auch für Finnland ein großartiger Erfolg. Aber was haben uns die Wettquotenanbieter denn da die ganze Zeit vorgelogen? Was haben wir denn da für einen, in Anführungszeichen, großen Favorit gehabt? Ich meine, ich muss sagen, persönliche Meinung ist, der Auftritt hat mir richtig Spaß gemacht. Das war einer der Inszenierungen, wo ich am meisten drauf gespannt war. Und es waren ich habe es mir in der Halle angesehen und auch am Fernseher und es war wirklich toll. Jetzt, wenn ich überlege, was ist eigentlich passiert, muss ich sagen, das hat wahrscheinlich gar nicht alle Zielgruppen abgrasen können, weil es, finde ich, schon eher eine reifere Performance war.
Ich finde, es wirkte aber auch hektisch. Also ich finde auch hier, wie bei Dänemark, wie bei Schweden, auch hier die Kritik, mir hat es schlechter gefallen als im Vorentscheid. Ich glaube, dass man sich auch keinen Gefallen damit getan hat, dass sie jetzt Teile der Geige live gespielt hat. Ich glaube, man hätte sich viel mehr noch auf die Performance konzentrieren müssen, dass man hier gar nicht auf Live-Spielen geht und sonst was. Man hätte so sagen können, ach, wir wollten gerne live spielen, ging leider nicht. Ich glaube, damit hätte man es belassen sollen. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt am Ende noch gestört hat, beziehungsweise geholfen hat. Kann man ja so oder so bewerten. Ich glaube, dass Finnland einfach einen guten Song hat, der ein bisschen überhyped war. Aber was ich auch bei jedem der Favoriten sagen muss, und das haben wir auch während der Saison gesagt, irgendein Haken hatte jeder dieser Favoriten der ganzen Saison. Ja. Wo man irgendwo sagen konnte, es ist kein ganz rundes Gesamtpaket. Es stört bei jedem irgendwo was, zumindest auf Sieg.
Nochmal zur Geige. Ich finde, man hat ja gar nicht gehört, dass sie live spielt, weil Linda Lampenius sehr in Perfektion spielt. Ich glaube, es ist ja, sie hat ja ein riesiges Talent. Und ich glaube, ich kann es schon verstehen, wenn man sagt, für ihre Karriere, und ich habe beim ESC die Geige live gespielt, ist es toll. Auf der anderen Seite hat die EBU sich jetzt eine Diskussion ins Haus geholt. Ja. Und es ist ja nicht so, als wäre man jetzt skandalfrei und ohne Diskussion durch die letzten Jahre gegangen. Und ich finde, es ist halt sehr, sehr schlimm für KünstlerInnen wie zum Beispiel Eva Maria aus Luxemburg, die auch toll Geige spielen kann, aber diese Chance gar nicht hatte. Und da müssen wir auch an anderer Stelle nochmal drüber sprechen. Da hat man mit zweierlei Maß gemessen. Und das finde ich blöd. Ich hatte Gänsehaut, weil ich wusste, die Geige wird live gespielt. Ich glaube, Menschen, die es nicht wussten,
die hat es auch nicht interessiert.
Genau.
Und es gab ja auch teilweise Schnitte, wo man gesehen hat, dass die Geige trotzdem noch vom Band mitkam.
Vor allem in dieser letzten Sequenz, wo sie dann auch noch vom Beichtstuhl auf den brennenden Scheiterhaufen da oder was das war, gerannt ist. Das ist sicherlich mindestens unterstützt worden von Playback, weil es geht ja auch gar nicht anders.
Nein, aber vielleicht ist es für ihr eigenes Gefühl im Endeffekt schöner.
Also Linda Lampenius, ich finde, die ist sehr, sehr talentiert und ich finde, das habe ich ihr gegönnt. Nur, ich weiß nicht, für den ESC, da hätte man nicht einfach die Regel einfach mal the Regels lassen können.
Ja, ich glaube auch. Dann hättest du es allen ermöglichen müssen. Dann hättest du es auch Kreimene sagen können, ja, gucken wir mal irgendwie, dass wir eure Instrumente noch angeschlossen bekommen. Und was weiß ich nicht, bei dem Song von Lavina.
Ich meine, das ist ja daraus resultiert, weil, da kommen wir ja gleich auch zum nächsten Platz, der Italiener im letzten Jahr ja auch seine Mundharmonika live gespielt hat. Das liegt ja daran, wurde dann ja auch begründet, bestimmte Instrumente haben ein angeschlossenes Mikrofon, die brauchen nichts anderes. Das geht also quasi über ein Mikrofon, was andere Menschen in der Hand halten. Aber diese Regel hätte man ja für alle öffnen sollen, weil ich wusste auch letztes Jahr gar nicht, dass das erlaubt ist. So, verstehst du?
Ja.
Natürlich kannst du kein Schlagzeug live spielen in der Live-Show und willst das wahrscheinlich auch gar nicht, weil
es gar nicht laut genug ist. Und dann muss es ja viel mehr Technik dabei sein, dass du es dann noch verstärkst, wieder aufnimmst, wieder neu damit reinbringst.
Das kann man ja verstehen, aber ich habe kein Regelwerk gefunden, wo steht übrigens folgende Instrumente dürft ihr bei uns live spielen.
Ja.
Die Mundharmonika, die Triangel und die Geige und der Kontrabass ist erlaubt. Nicht erlaubt ist Keyboard und Schlagzeug oder irgendwas. Also wieder, ach, man hat es einfach scheiße formuliert und das geht immer auf Kosten von anderen Menschen, die auch ein Instrument dabei hatten, aber jetzt monatelang geprobt haben, wie es am besten aussieht, wie sie so tun, als würden sie spielen, obwohl sie es vielleicht schon 20 Jahre lang in Perfektion beherrschen.
Ja, aber überleg mal, du hättest diese Tür und Tor offen gemacht und auf einmal wollten es alle machen und dann funktioniert es bei einem nicht richtig und was weiß ich nicht.
Ich hätte es auch einfach gelassen.
Ja, ich glaube, ich hätte es als EBU gesagt, ach, tut uns leid, dann spiel doch einfach, dann hast du das Gefühl, du hast trotzdem live gespielt. Genau. Nur ist es dann halt im Ton nicht zu hören. Aber ja, vielleicht die, die im Golden Circle stehen, die können vielleicht die Hälfte davon hören.
Nee, da hat man auch nichts gehört.
Ja, das hätte ich ihr einfach erzählt. Nein. Nein, aber verstehst du, wie ich es meine? Ich glaube, ja, das hätte ich einfach nicht zugelassen und dann fürs nächste Jahr vielleicht nochmal neu überlegt.
Oder wenn die jetzt tatsächlich gewonnen hätten, dann hätte in den Zeitungen gestanden und die Geige hat sie sogar noch live gespielt. Also vielleicht war es auch einfach darauf ausgemünzt nach dem Motto, wenn wir jetzt wirklich der Haushofer-Favorit sind und gewinnen und dann noch die Geige live gespielt ist, dann geht das in die Annalen des ESC rein. Und dann hätte es Sinn gemacht. Aber mit einem sechsten Platz denke ich mir so, ach.
Ja, wäre es einfach fürs nächste Jahr, mein Vorschlag mal, wir gehen das Ganze sehr budgetfreundlich fürs nächste Jahr dann in Sofia an. Wir machen gar keine LED-Leinwand, sondern es gibt dann einfach nächstes Jahr mal ein Orchester.
Ja.
Machen wir einen Budgetjahrgang, dann wird's auch günstig. Ich glaube, das kommt dann Ganze entgegen.
Und jeder darf sein Instrument live spielen.
Und jeder darf seine eigene LED-Leinwand wieder mitbringen. Ja, ich glaube, das wäre doch mal eine Idee. Und dann gewinnt nächstes Jahr wieder Schweden.
Das haben sie sich, glaube ich, sowieso felsenfest vorgenommen. Nach der Niederlage haben sie was gut zu machen.
Ich glaube,
es wäre der Jahrgang gewesen, wo Irland gar nicht dabei gewesen wäre. Ich glaube, die hätten sich gefreut, wenn sie gewonnen hätten. Naja.
Freuen könnte sich auch Italien wieder über Rang 5. Saldavinci per sempre si. Also ich glaube auch, Italien wird nie wieder Bottom 5 gehen.
Nee. Und ich glaube, in Italien, für Italien ist das sogar eine schlechte Platzierung.
Es ist maximal okay. ich muss tatsächlich sagen, was ich toll fand bei Saldavinci, war diese Begeisterung, dieses Temperament. Ich fand, dass sie ein tolles Staging hatten, eine tolle Geschichte erzählt haben auf der Bühne. Der Gesang,
der war nix. Der war nix, das muss man wirklich sagen.
Das war wirklich nicht so. Weder in dem Semi, wo es präsentiert worden ist, noch im Finale hat mir das gesangstechnisch gefallen. Das war eher am schwächeren Ende der Gesangsperformances dieses Jahr.
Ja, aber ich finde, Saldavinci läuft bei mir auch außer Konkurrenz. Also ich finde das so herzerwärmend, wie viel Freude dieser Mensch auf der Bühne steht. Der hätte auch wie Antigoni singen können, das wäre egal gewesen. Das wäre auch Europa egal gewesen, tatsächlich.
Ja. Ein bisschen von Antigoni war er noch weg, aber so viel fehlte auch nicht mehr. Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ohne da wirklich zu übertreiben, ich glaube, dass viele, viele Bottom Five Kandidaten der letzten Jahre zusammen für Italien alle Top Ten gegangen wären. Ich glaube, diese Delegation macht irgendwas so richtig. Vielleicht sollte man als UK und Deutschland mal anfragen, sowohl bei Moldau, was Bühnenbilder angeht, wie macht ihr aus nichts alles? Und in Italien, wie schafft ihr es, immer Punkte zu bekommen? Mal so ein Praktikum.
Also die Lösung liegt ja klar auf der Hand, die bedienen ihr Klischee. Die Italiener haben ein tolles Klischee. Und
ja,
das ist voll mit Wärme und Liebe und mit Kitsch. Und ich glaube, also ich bin ja auch so ein Kandidat mittlerweile geworden. Ich will das von Italien sehen. Ich will nicht wie irgendwas Verkleidetes sehen aus Italien. Ich will die Liebesschnulze. Und für die würde ich auch tatsächlich anrufen.
Heißt das, wir Deutschen müssen jetzt entweder irgendeinen Metal-Rock oder Techno machen?
Oder was in Lederhosen?
Techno in Lederhosen nächstes Jahr?
Ist Techno was Deutsches?
Ja.
Das wird Europa nicht annehmen. Ich glaube wirklich Klischee Lederhose mit Akkordeon. Das könnte was werden. Damit man dann so ein bisschen, Ziel sollte ja erstmal sein 19. Platz nicht mehr in die Bottom 5. Mhm. Damit könnte man es vielleicht schaffen. Damit man erkennt, ach, das ist Deutschland. So typisch noch eine Brezel in der Hand.
Du willst also Vox Club zurück?
Auch nicht wirklich. Ich bin mir bei Deutschland gar nicht sicher. Egal. Aber Italien, herzlichen Glückwunsch an Saldavinci. Und ich fand, es war so altbacken und schon fast langweilig umgesetzt. Genau das wollte ich.
Ja, aber das war ja schon so klischeemäßig, dass es da hineinpasste.
Ja.
Also bis auf die LED-Leinwand hätte es ja auch ein Auftritt von vor 20 Jahren sein können.
Ja. Und ich glaube, das braucht der ESC auch. Auftritte von damals auf der ESC-Bühne von heute umgesetzt. Und dafür ist Italien prädestiniert.
Und gleichzeitig muss man sagen, es ist ja trotzdem, obwohl es eher so in Richtung so einer sanfteren Ballade gegangen ist, also es war jetzt keine klassische, aber schon was Langsameres, eher so ein Wohlfühlsong. Trotzdem hat es beim Televoting extrem Anklang gefunden.
Ja.
Und das haben ja viele der anderen Balladen nicht geschafft oder ruhigeren Songs oder Feelgood-Songs. Auch schlechter abgeschnitten im Televoting zum Beispiel hat dann Rang 4 Delta Goodrum mit Eclipse für Australien zwar auch immer noch dreistellig, aber für ganz nach vorne hat es dann nicht mehr gereicht.
Ja, dafür, dass man jetzt zwischenzeitlich angenommen hatte, und das hatte ich ja auch getippt, dass Australien tatsächlich den ESC gewinnt. Ja, ist das vielleicht das Alicia aus Polen-Syndrom auch? Mhm. Delta Goodrum singt ja in Perfektion. Delta Goodrum ist, glaube ich, auch gar nicht nervös, wenn sie auf der Bühne steht.
Nee.
Die hat den Raum eingenommen, was als Präsentation am Fernseher toll war, was auch in der Halle in Wien toll war, aber natürlich fehlen da auch für das die ganz große Platzierung oben irgendwo Ecken und Kanten, die sie ja bewusst so als Person auslässt. Sie ist perfekt.
Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, ich sehe das Ganze sehr anders. Mich hat das Staging unheimlich gestört. Ich fand, das Staging war eine Katastrophe. Ich hätte das ganz, ganz anders versucht zu inszenieren. Ich finde, das hatte wenig Classy. Das war sehr viel ich fand es wirklich nicht gut. Dieser Aufzug am Ende mit dem Goldregen, alles gut, da bin ich sehr fein mit. Den Rest hätte ich ganz, ganz anders inszeniert. Also das, da bin ich nicht Fan von, wie es gemacht worden ist. Ich glaube, dass man da noch einige Punkte verschenkt hat. Man wäre auf jeden Fall mit einem besseren Staging auf dem Treppchen gelandet.
Meinst du?
Ja. Und ich muss sagen, was man bei ihr aber gesehen hat, fand ich, zum Semifinal war sie schon brutal stark. Und ich fand, rein von der Attitude hat sie zum Finale aber nochmal draufgelegt. Also da muss man sagen, die haut im Semi schon so viel raus, die weiß aber, ich komme trotzdem weiter und kann im Finale dann noch eine Schippe drauflegen. Also diese Lockerheit, wie dieses aus dem Ärmel schüttelt, das muss man ihr wirklich lassen. Das war extrem gut. Meine Kritik ist hier ganz klar das Staging. Ich glaube nicht, dass sie gewonnen hätte. Dafür ist das halt der Song nicht zuschauermagnettechnisch genug. Aber ich denke, dass Platz 3 auf jeden Fall drin gewesen wäre.
Ich hätte gedacht, sie gewinnt. Ich hätte ja auch nicht ans Televoting geglaubt, aber ich hätte gedacht, an dem Abend war so meine Theorie, dass die Jury sich vielleicht einigt auf Delta Goodrum und dann hätte sie ja wirklich auch Chancen gehabt zu gewinnen. Die Jury hat ja sehr durcheinander gewotet. Ich hätte eher gedacht, dass irgendwo der Konsens ist, Australien ist hat mit Abstand am besten gesungen und performt und dass deswegen Delta Goodrum letztendlich gewinnt. Deswegen hab ich ja auch ganz optimistisch die Wette übrigens abgeschlossen, dass der Jury-Gewinner auch den ESC gewinnt. Das hat Delta Goodrum nicht geschafft, aber ich habe die Wette übrigens trotzdem gewonnen.
Das stimmt. Dafür hat keiner gesagt, Bernhard, um bei unseren Wetten zu bleiben, dass die Show magnificent war.
Stimmt, ja. Johannes, ganz ehrlich jetzt und hier vor Zeugen. Das werde ich nie wieder wetten. Du hast mich dazu überredet zu dieser Wette. Das ist unmöglich, weil du auch genau wusstest, dass das nie wieder passiert.
Auf nächstes Jahr ein neues.
Ja, und nächstes Jahr kannst du mich bestimmt auch gut überreden, weil das findet dann ja in Bulgarien statt.
Ja.
Und ich glaube, die werden sogar im ersten Satz in der Moderation sagen, dass diese Abend magnificent wird. Würde das dann auch gelten?
Das besprechen wir dann nochmal genau. Ja, auf jeden Fall kommen wir zu Rang 3. Das war ein bisschen überraschend, obwohl sich's abgezeichnet hat. Dann Rumänien. Alessandra Capitanescu, Choke Me, toll umgesetzt. Die Bühne super genutzt, wie ich finde. Einer der besten Staging des Abends. Eine tolle Stimme. Klangtechnisch toller Song. Alleinstellungsmerkmal mit dieser Art von Rock, weil ich finde, es hat sich deutlich abgesetzt zu dem, was jetzt zum Beispiel Serbien präsentiert hat oder Norwegen. Verdienter dritter Rang, auch wenn es von den Jurys gar nicht so gewertschätzt worden ist.
Und auch wieder der Beweis, du brauchst nicht viel auf der Bühne, um erfolgreich zu sein. Du kannst auch als ein Land ohne viel Budget mit 3 Lichtschläuchen aus dem Baumarkt eine gute Performance hinlegen. Da gibt's ja immer schon das Kompliment von uns seit Jahren an Moldau und eben auch an Rumänien. Man merkt halt einfach, man hat nicht viel, aber das, was man umsetzen kann, das macht man sehr, sehr gut. Und das hat man in den Proben ja auch schon gemerkt, da kommt was aus Rumänien und die haben auch Bock und die inszenieren sich das gut. Ich hätte damit niemals gerechnet. Ich erinnere mich, als ich noch geguckt habe, ob Rumänien oder Luxemburg einen Punkt im Songcheck von mir bekommt, weil ich überhaupt nicht dran geglaubt habe. Und so wie Litauen abgerutscht ist durch die Performance, ist Rumänien absolut aufgestiegen. Ich finde, die haben ein wunderbares Level erreicht und ich hätte niemals gedacht, dass das Top 3 geht, aber ich finde es irgendwie gut.
Ja, also Top 3 hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, vielleicht werden sie am Ende Fünfter, was man so nach dem Semi sagen konnte, nach den Startnummern auch sagen konnte. Da muss man sagen, es hat scheinbar sehr gut im Semi funktioniert. Das konnte man spekulieren, dass es dann am Ende Rang 2 geworden ist. Auch natürlich irgendwo überraschend, aber trotzdem tolle Platzierung, schön für sie als Rückkehrer. Und es ist ja interessant, dass von den Rückkehrern, die wieder da sind, dass unter den Top 8 3 schon dabei sind.
Das ist heftig, oder? Mhm. Also sind ja auch wirklich, man merkt ja auch wirklich so, wenn man sich den ESC durchhört, wir haben diese Länder ja auch vermisst. Das sind ja auch Länder, die ganz oft Charaktersongs geschickt haben. Die haben mir wirklich gefehlt.
Was meinst du, was nächstes Jahr dann Spanien erst macht?
Meinst du, die kommen zurück, Johannes?
Ach, mal abwarten.
Du bist ein Optimist, das finde ich toll.
Bestimmt. ich weiß gar nicht, wie es dann läuft nächstes Jahr, ob vielleicht wer zurückkehrt. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Rang 2 ging dann gar nicht mal so überraschend, muss ich sagen. Gerade nach dem Jury-Voting, das dann doch sehr hoch ausgefallen ist, muss ich sagen, für Israel. Die waren immerhin 4. Ich glaube, 8. waren sie im, nach dem Jury-Voting. Und da habe ich noch gedacht so, oh oh.
Oh oh. Da haben wir alle gedacht so, oh oh.
Das ist sehr, sehr hoch. Und wenn man dann nicht jemanden gehabt hätte, der so überragend gewesen wäre, noch im Televoting und im Jury-Voting so abgeschnitten hätte, es sah kurzfristig aus, wer fährt denn überhaupt nächstes Jahr nach Tel Aviv? Israel schien sich Noah Betan riesig gefreut zu haben. Es war auch eine tolle Performance. Ich glaube, dass man die Schwächen der Bühne versucht hat, gut zu kompensieren. Das hat toll geklappt. Noah Betan hat super gesungen. Der Song ist solide. Toll inszeniert, aber gefiel mir wirklich gut. Von der Endplatzierung gefiel es mir aber nicht Platz 2 gut, muss ich auch ganz klar sagen. Sondern ich hätte ihn vielleicht eher irgendwo so auf der 10 gesehen, rein von der Leistung her. Aber ich glaube, so doof es klingt, wir sind alle ganz froh, dass der Contest nicht in Israel stattfindet nächstes Jahr, weil das hätte ja irgendwie die Zukunft des Contests wieder unter Fragezeichen gestellt und das möchten wir alle gar nicht.
Ja, und ich hätte sonst was drauf gewettet, dass die Jurys Israel rechts unten platzieren, um quasi nochmal, dass es nochmal so einen kleinen Boykott innerhalb der Show gibt. Die Jurys haben das scheinbar sehr unpolitisch bewertet, würde ich jetzt mal so aus meiner Beobachtung sagen.
Was ja eigentlich gut ist. Das ist ja das eigentlich, wo wir hinwollen, dass es egal ist, ob Israel den Contest gewinnt oder nicht. Ich glaube, nur durch diese ganze Diskussion ist man selber jetzt schon so in dieser Warte, dass man sagt, man möchte einfach einen ganz normalen Contest nächstes Jahr haben. Und da wäre es halt nicht so gekommen, falls Israel gewonnen hätte. Was eigentlich eine total traurige Sache ist, weil dahingehend möchte man ja eigentlich ein unpolitisierter ESC, wo es egal ist, wo es stattfindet. Hauptsache nur, dass man sagen kann, ach Mist, Israel wird wieder teuer für den Finanzen. In dem Land sind die Hotels vielleicht günstiger oder die Ticketpreise, dass wir darüber diskutieren und nicht über irgendetwas anderes.
Ja, ich meine letztendlich, das Jury-Voting war gerechtfertigt, so muss man es ja dann einfach sagen. Die Jurys haben das relativ unpolitisch bewertet. Da waren wir nachher, glaube ich, alle, als es darum ging, wer gewinnt, waren wir alle politischer in unseren Gedanken, als wir es uns vielleicht vorgestellt haben. Noah Betan hat gut gesungen. Ich finde, wenn man so eine Spiegel-Performance macht, ist es natürlich, da sieht man immer die Kameras, wenn man genauer hinguckt. Hat mir jetzt zum Gewinn meiner Wette geholfen. Aber das fand ich so ein bisschen, das sah nicht so ganz perfekt aus. Ansonsten war es eine runde Sache. Zweiter Platz, ja gut, da kam das Televoting dazu, aber war jetzt nicht wirklich so mein Favorit, aber hat es auch nicht drauf angelegt zu gewinnen und hat deswegen auch nicht gewonnen, muss man ja sagen.
Ich glaube, dass da vielleicht noch mehr möglich gewesen wäre. Gut so, dass es so gekommen ist, irgendwo eine verdiente Top-Platzierung für Israel, aber gut, dass sie nicht gewonnen haben.
Ja, denn wer hat jetzt gewonnen, Johannes? Hat etwa den ESC mein Lieblingslied gewonnen? Kann das denn wohl sein?
Ich weiß nicht, wie viele Jurys du bestochen hast, Bernhard. Und das Televoting gefälscht hast. Nein, Bangaranga Dara aus Bulgarien hat den Eurovision Song Contest gewonnen. Und wenn man die Performance betrachtet, den Kameraschnitt, die Inszenierung, den Gesang, das ganze Gesamtbild und die Steigerung vom, ich finde bis heute, eher mäßigen Auftritt im Vorentscheid, ist das eine so riesige Entwicklung in allen Bereichen, dass man hier sagen muss, herzlichen Glückwunsch Bulgarien, ihr habt verdient gewonnen. Seit Jahren hatten wir keinen so überraschenden Sieger mehr, dass Bulgarien am Ende Top 3 geht. Da konnte man ja mit drauf spekulieren nach dem Semi und den Ansetzungen der Startplatzierung. Aber dass es dann so durch die Decke geht und auch so deutlich dann auch noch das Televoting gewinnt und das Juryvoting gewinnt, ich glaube, damit war nicht zu rechnen.
Es war Spaß, es war unpolitisch, es war nicht perfekt und es beantwortet sehr, sehr viele Fragen, finde ich, die man sich während so eines Contests und während des Votings stellt. Warum gewinnt Sarah Engels nicht den ESC? Ne, weil Lieder wie Bangaranga gefordert sind, etwas, was es noch nicht gegeben hat. Eine Umsetzung, die dich packt. Eine Interpretin, die, muss man jetzt vielleicht einfach auch mal so sagen, nicht den Wert darauf legt, besonders sexy zu sein, sondern unterhalten zu sein. Mhm. Das sind, finde ich, einfach Dinge, die wurden belohnt. Man war mutig. Man hätte mit dieser Umsetzung, wenn es nicht hingehauen hätte, wäre man auch sang- und klanglos untergegangen im Semi. Aber man hat es wirklich in Perfektion geübt. Ein Tanz, den kannst du nicht nachmachen, der ist toll. Eine stimmliche Leistung, mit der hätte ich nicht gerechnet, wie du auch sagst, nach dem Vorentscheid in Bulgarien, wo man den Song ausgewählt hat. Eine Botschaft, die man auch sehen kann in diesem Song, zumindest ich, finde das toll. Und wirklich auch ein Siegersong, wo man sagt, die haben von nichts kopiert, die waren mutig. Da ist ganz, ganz viel mit reingeflossen und es war, Gruß an Polen und an Australien, auch nicht perfekt.
Mhm, das stimmt. So kleine Ecken und Kanten hatte das Ganze, aber was ich sagen muss, was ja super war, und das im Vergleich zu vielen anderen, das war tatsächlich der Kameraschnitt. Und man hat ganz wenig von der Bühne gezeigt, sondern eher von seinem Element, was man mitgebracht hat. Da hat man fast alles drin passieren lassen. Ganz wenig weite Kameraschnitte drin gehabt. Man hatte die Illusion auf der Bühne. Und das haben ganz, ganz viele andere, die diese Illusion, glaube ich, auch kreieren wollten, gar nicht erst gehabt. Und da muss ich klar sagen, hat Bulgarien auch in Sachen Kameraschnitt und Inszenierung damit so viel richtig gemacht, was viele, viele andere nicht geschafft haben. Gruß zum Beispiel an Dänemark. Die haben nicht geschafft, ihre kleine Illusion dann aufrecht zu erhalten. Die hätten die Kameraschnitte so eng setzen müssen und wenn überhaupt am Ende losziehen müssen, dass man das am Ende so ein bisschen die Illusion aufgibt. Man hat sie schon von Anfang an aufgegeben, diese Illusion. Und da ist Bulgarien einfach so stark gewesen, dass man das nicht getan hat. Man hat es so wirsch gestaltet, so den Song verkörpernd geschafft, dass man sagen muss, ich bin kein Riesenfan dieses Songs, weiterhin nicht, aber es hat so was von verdient gewonnen. Also das ja. Finde ich so beeindruckend und das muss man ja auch immer einem Song lassen und einem Künstler wie Dara oder irgendwo dieser Künstlerin lassen, dass sie das so toll gemacht hat. Riesenrespekt davor, gerade da man in Bulgarien bestimmt auch nicht das riesigste Budget aller Zeiten hatte.
Und wie schlau war eigentlich der Mensch, der gesagt hat, so, zweite Probe ist gelaufen. Welchen Ausschnitt zeigen wir den Leuten jetzt eigentlich? Die haben den allerletzten Rest der Performance gezeigt. Was uns erwartet im Semifinale 2, wussten wir nicht. Die hatten einen Überraschungsmoment. Und ich weiß noch genau, ich war ja beim Public Viewing, ich war ja viel zu spät. Ich stand ja noch in der Warteschleife da in Wien am Rathausplatz und habe das nur auf einem YouTube-Stream geguckt. Und dann haben wir uns da mit so ein paar Leuten, ich hatte genug Datenvolumen, hatten wir uns dann da um mein Handy versammelt und es war wirklich dieses, du wusstest nicht, was bringen die jetzt auf die Bühne. Und das war, glaube ich, auch etwas, was die Leute nochmal dazu bewegt hat zu sagen, wow, bin begeistert davon. Andere hatten ihr Pulver in diesen 20-Sekunden-Snippets auch schon verschossen. Ja.
Plus, was sich aber auch wieder bestätigt, was ein Trend der letzten Jahre beim ESC ist, ist diese Art von Song. Also wenn ich mich an den Song von Nemo erinnere, da geht's ja in eine ähnliche Kategorie. Man hat einen Song, der eigentlich drei verschiedene Songs sind. Die könntest du auseinanderschneiden, oder bei Nemo sind's, finde ich, ja noch mehr. Die könntest du auseinanderschneiden als 45-Sekunden-Snippet präsentieren, das ist ein eigener Song. Mag ich persönlich überhaupt nicht. Ich finde das sehr anstrengend, sehr verschachtelt. Aber scheinbar ist das beim ESC aktuell der absolut heiße Shit,
ja.
dass das wirklich Erfolg hat. Und ich glaube, dass wir es in den nächsten Jahren noch viel mehr, noch extremer sehen werden. Song in Song. Was man sagen muss, zum Beispiel, wenn man im deutschen Vorentscheid guckt, so ein bisschen hatte man das ja auch schon mit Laura Nahr, wo, glaube ich, die Inszenierung nicht so funktioniert hat. Aber da war man in Deutschland zumindest, das muss man im SWR lassen, das hatte man, wenn auch vielleicht nicht wie Bangaranga, aber zumindest als Gedankengang scheinbar ja auch schon im Auswahlprozess, dass man sowas in der Art haben möchte. Bangaranga hat das natürlich grandios gemacht und war toll auch ineinander verschachtelt, dass es, glaube ich, auch dadurch eine breitere Masse ansprechen konnte, da es nicht so krasse Brüche waren wie jetzt zum Beispiel in Griechenland.
Mhm. Und ich glaube, dieser die Prise Salz war Ohrwurmcharakter und du konntest direkt nach dem ersten Refrain Bangaranga konntest du Bangaranga, Bangaranga. Das hat, ja. Ich glaube, das entfacht auch nochmal so ein Fuego in einem. Ja. Ich saß neben meiner Mutter an dem ESC-Abend und sie konnte auch direkt mitsingen. Mhm. So. Nicht, weil sie sich die Lieder schon vorher angehört hatte, sondern weil es einfach ist. Das darfst du auch nicht vernachlässigen. Bangaranga ist einfach. Du kommst einfach mit rein. Die zieht dich mit rein.
Ja. Und die Mimik fand ich übrigens auch sehr toll.
Ja.
Also diese Mimik, die Dara gehabt hat, ganz faszinierend, ganz passend irgendwo. Es war künstlerisch, es hat Spaß gemacht, es war trotzdem einfach, es war toll geschnitten, der verdiente Sieger des ESCs. Ich hätte zwar lieber den ESC, glaube ich, in Helsinki gehabt als in Sofia, aber ich glaube, da hätte man sich mehr darauf verlassen können, was dort dann im Endeffekt passiert. Aber ich finde, dass Bulgarien jetzt auch einfach mal die Chance verdient hat und verdiente Siegerin, verdienter Song. Und ich bin sehr gespannt, wie sich's entwickelt, ob wir nächstes Jahr weiterhin so viel verrückte Männer sehen, ob das vielleicht dieser Trend abnimmt, ob vielleicht der neue Trend ist, noch jünger zu werden beim ESC wieder, dass man versucht, sehr zeitgenössische Musik zu präsentieren, dass wir den nächsten Schritt dahingehend sind, dass wir gar nicht im Hinsicht, dass die Kandidaten jetzt jünger werden, sondern dass diese Musik, die wir präsentiert, halt deutlich jünger wird. Dass das Zielpublikum vielleicht mittlerweile ein anderes ist, das anruft, sondern das wäre mal interessant als Statistik zu sehen, fände ich, wenn es die gäbe. Wie alt wäre der durchschnittliche Zuschauer, der jetzt beim ESC anruft? Dass man demografisches Voting im Anschluss irgendwo so aufgedröselt hätte. Das wären interessante Statistiken gewesen.
Da musst du noch warten, bis Schweden nächstes Jahr gewinnt. Dann wird es ja vielleicht auch ein offizielles demografisches Voting geben.
Hätte aber auch was, ne?
Ja, immer man die Neuerungen her zum ESC. Bulgarien hat gewonnen. Wir werden eine spannende Pre-Saison auf jeden Fall bekommen. Ich glaube, in Bulgarien ist man nicht so Show erfahren. Man hat, glaube ich, vor 10 Jahren mal den Junior ESC ausgetragen. Den will ich mir auf jeden Fall nächste Tage mal angucken. Mal gucken, wie das damals gelaufen ist. Ich glaube, da wird es ganz viele Dinge geben, über die wir dann sprechen können.
Deswegen unsere lustige Prediction für die Moderation, die nicht stattfinden wird in der Form, ist übrigens schon heute, wir spoilern das jetzt mal, Dara zusammen mit Poliginova und Christian Kostloff.
Du hast Lucy von den No Angels vergessen, Johannes.
Ach ja. Stimmt, die ist noch mit dabei. Also aus den 4 werden sie dann 3 aussuchen. Das wird's werden.
Die Nummer 4 könnte, ich will jetzt noch nicht mit dem Moppern beginnen, aber die Nummer 4 könnte mit dem Tablett durch den Green Room laufen und einfach nichts sagen. Aber die Kritik der Moderation in Österreich, die machen wir dann in der nächsten Folge, oder?
Ja, ich glaube auch.
Aber lass uns die Wetten auflösen. Wir sind jetzt fast am Ende, das ist eine richtig lange Folge. Mhm. Fast Songcheck. Niveau hat das jetzt hier von der Länge, aber wir mussten viel nachholen. Ich glaube, das ist verständlich. Eine Wette haben wir noch nicht aufgelöst. Leider habe ich die verloren. Da geht der Punkt an dich. Es hat sich niemand geküsst in der Live-Show. Es ist der ESC und niemand hat sich geküsst.
Ja, zumindest nicht 3-mal, Bernhard.
Ja, nicht mal einmal.
Ich glaube, ich habe 1-mal gesehen.
Wirklich?
Ja.
Ja gut, bringt mir auch nichts. Diese Wette habe ich verloren. Schade, denn sonst hätte ich gewonnen. Wir kommen zu dem offiziellen Ergebnis. Gleichstand Oder wie ich sagen würde, ich habe nicht verloren.
Ja, das führt dazu, dass wir unsere Wetten beide einlösen werden. Ich werde von dir unterrichtet, die Sarah Engels Background Performance, das wollte ich schon sagen hier, Dance Break Performance nachtanzen müssen. Das habt ihr übrigens abgestimmt. Vielen Dank dafür.
Ja, da muss man sagen, ihr hattet auf Instagram die Chance, das zu bestimmen. 3 Vorschläge haben wir euch gegeben und sagenhafte 47% unserer Zuhörer haben sich dafür entschieden, dass du von mir den Fire Dance Break beigebracht bekommst. Lass uns damit mindestens noch 2 Wochen warten, weil ich kann den ja auch noch nicht.
Ja, ich erwarte, dass du den vorher kannst, ne?
Ja. Sollen wir die Leute noch abstimmen lassen, welches Outfit du dabei trägst?
Nein.
Sollen wir die Leute abstimmen lassen, welches Outfit ich dabei trage?
Das von mir aus.
Ja, und ich muss auch etwas einlösen, und zwar muss ich unsere Anfangsmelodie des Podcasts, die ja seit diesem Jahr neu ist, die muss ich in Bildern nachstellen. Also unsere schönsten ESC-Momente dann nochmal nachkreieren.
Hast du das Gilohorn-Outfit geklaut?
Ich habe es versucht, aber es ging nicht. Es war so, wie heißt es, denkmalgeschützt mit so einem Alarm?
Nein, das ist nicht denkmalgeschützt, Bernhard.
Nicht?
Nein. Obwohl man das bei dem Outfit sagen könnte.
Ich habe es auf jeden Fall nicht geschafft. Ich habe nicht im Museum in Wien eingebrochen und ich habe gedacht, so ESC im Knast, nee.
Ja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wie du das Ganze umsetzen möchtest. Aber das ist eine schöne Aufgabe.
Die Leute sind harmlos mit mir dieses Jahr, oder?
Dann musst du halt so Bangaranga tätowieren lassen, Bernhard.
Ja, ich überlege schon, ob ich das auch mache. Ich hab da schon den einen oder anderen Plan geschmiedet in den letzten Tagen. Vielleicht mache ich das trotzdem. Aber natürlich nicht als Ersatz. Ich werde natürlich trotzdem die Wette einlösen. Und du auch. Wir werden uns da was für überlegen. Wird ein paar Wochen dauern, wie immer, bis wir unsere Wetteinsätze einlösen. Denn wir müssen uns noch vorbereiten auf den großen Saisonabschluss. Leute, das werdet ihr heute nicht mehr bekommen, sondern erst in den nächsten Tagen. Wir beschließen die Saison mit eurer Folge. Ihr habt uns eure Kommentare geschrieben, ihr habt uns Sprachnachrichten gesendet, alle Themen, die euch bewegt haben in den letzten Wochen bezüglich des ESC. Da haben ganz viele Menschen auch zum Beispiel eine Meinung über die Moderation des ESC, über Pausenacts, über die gesangliche Leistung, über das Gesamtempfinden, über die Zeit in Wien, über unseren Podcast. Und darüber werden wir sprechen. Wir werden auch ein paar andere Menschen zu Wort kommen lassen. Wir planen da gerade, wie wir es machen. Und Johannes, ich habe noch ein Geschenk für dich, weil ich froh bin, dass du ja jetzt wieder gesund bist und du dir jetzt schon seit Jahren wünschst, dass wir so eine kleine Awardshow machen. Ich würde dir schenken, auch in unserer Saisonabschlussfolge werden wir auch so eine kleine Awardshow machen und ein paar Awards an die diesjährigen Teilnehmenden des ESC vergeben. Was hältst du davon?
Das klingt gut.
Ja, oder?
Ja.
Das gibt es dann in wenigen Tagen. Wir sagen euch auf Instagram auf jeden Fall Bescheid, wann die nächste Folge kommt. Jetzt habt ihr auf jeden Fall erstmal genug Material hier von uns bekommen, um fein in eure Post-Eurovision-Depression zu starten. Kickt die schon bei dir oder?
Ich wechsle jetzt von Krankheit, das hat ja lang genug gedauert, jetzt zum Wochenende hin auf Sport.
Also gutes Methadon-Programm.
Ja.
Was mache ich denn dann in der Zeit?
Weiß ich nicht.
Ach, ich glaube, ich habe auch genug zu tun im Leben. Mehr möchte ich dazu jetzt an dieser Stelle nicht sagen, aber es wird wohl gehen. Und es gibt in den nächsten Tagen, wie gesagt, noch ein wenig Input von uns. Und damit könnt auch ihr die PED überstehen.